Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 318. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist der André.
Moin.
Eigentlich wäre auch Theresa da, aber da hat das Internet-Zombie sie quasi verschluckt. Telekom heißt es, glaube ich, das Internet-Zombie. Und deswegen kann sie jetzt gerade leider nicht bei uns sein. Aber wir haben trotzdem was Spannendes heute für euch vor, André, denn wir haben uns Zombieland angeguckt. Beide, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir über Shaun of the Dead gesprochen haben und diese beiden Filme gehen ja immer bei den Fangruppen so ein bisschen ins Duell. Manche sagen, dass Zombieland einfach nur irgendwie die US-Version von Shaun of the Dead ist und die anderen sagen, er hat gar nicht so viel Humor und das ist Pipi-Kaka und so weiter. Wir prüfen das alles gleich zusammen. Aber bevor wir das tun, habe ich tatsächlich ein Thema noch mitgebracht, das uns als Feedback zugetragen wurde von unseren Zuhörenden. Ich glaube, Fabienne war das, dem das aufgefallen ist, dass wir öfter darüber sprechen, wie wichtig uns sympathische Hauptfiguren in Horrorfilmen sind. Ich glaube, ich behaupte das tatsächlich wirklich fast in jeder Folge oder in jeder zweiten Folge, dass mir das besonders wichtig ist. Und er glaubt, das ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern eher, dass die Dinge, die Handlungen der Person im Film, dass sie nachvollziehbar sind innerhalb des Charakters oder dass Empathie vielleicht wichtig ist, aber Sympathie per se würde er meinen erstmal nicht. Und da dachte ich, das ist doch noch eine gute Idee, wenn wir darüber noch mal ein paar Minütchen sprechen, weil ich weiß nicht, also ich fand es war irgendwie, ja, nachvollziehbar, wie er es erklärt hat, aber ich konnte es für mich nicht bestätigen. Also bei mir ist es wirklich so, dass wenn ich habe jetzt letztes Mal gerade erst wieder, was war denn das, ein paar Horrorfilme geguckt und das war wieder durchgängig. Leute, Figuren, mit denen ich nichts anfangen konnte. Damit meine ich nicht mal unbedingt das Mindset, was die haben, sondern wirklich so, ja, ein Wertesystem, irgendwie was, dass sie halt sich gegenseitig nur angeschrien haben, dass sie sich gegenseitig reingelegt haben, ausgetrickst haben, dass sie unzuverlässig waren gegenüber einander und solche Dinge. Und das sind so, muss ich sagen, ich brauche wenigstens eine Figur, wenigstens eine, das klassische, sag ich mal, das klassische Final Girl oder den klassischen Final Boy, wie wir ihn im Slasher nennen, das brauche ich irgendwie, weil sonst komme ich da emotional nicht in den Film hinein. Es kann trotzdem ein super Film sein, das ist alles in Ordnung. Es gibt auch Filme, da geht es ja auch wirklich nicht, ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Film über, jetzt haben wir zum Beispiel aktuell ein Beispiel, haben wir zwar beide jetzt noch nicht gesehen, aber da wissen wir es ja von der Beschreibung her, Zone of Interest wäre da, glaube ich, so ein Film zum Beispiel. Wenn du halt irgendwie eine Neonazi-Familie oder eine sowas im Mittelpunkt einer Geschichte hast, ist logisch. Aber selbst dort könnte es theoretisch so geschrieben sein, dass da sympathische Figuren bei sind, weil so ist der Film vielleicht sogar auch geschrieben, würde ich vermuten, und du dann denkst, okay, wie können so sympathische Figuren sowas Schlimmes vollbringen? Das gibt's ja auch, ne?
Ja, total. Also das ist wieder so diese typische Frage, und mit meinem Genre zu bleiben, da komme ich immer wieder zurück auf, wie heißt er denn? Devil's Rejects von Rob Zombie, weil du da halt nun mal als Hauptfiguren ja im Grunde die Bösen hast, ne? Die Serienkiller, die du im Vorgänger eben aus der 1000 Leichen reichlich kennengelernt hast und weißt, dass sie alles andere als gute Menschen sind. Und da hast du ja auch, noch die Gruppe Jugendlicher, die eigentlich dein Mitfiebern abverlangen soll. Und in Devil's Rejects hat das ja umgedreht und du verfolgst halt ja eben genau diese Killer, mit denen du eigentlich keinerlei Empathie und Mitleid haben solltest. Und der Film inszeniert es aber eben so, dass sie fast so tragischen Figuren irgendwie werden. Und das ist halt echt immer total filmabhängig bei mir. Also eigentlich bin ich auch jemand, der gerne eine Hauptfigur hat, mit der man irgendwie so den Weg geht. Aber wenn die Geschichte das irgendwie richtig hergibt, dann kann ich auch ohne. So, ne? Das hatten wir auch schon oft genug im Podcast. Du hast ja meistens dann eben die Position vertreten, dass dir in vielen Filmen einfach diese Bezugsperson fehlt. Wo ich oftmals gesagt habe, nee, stört mich hier tatsächlich gar nicht, weil irgendwie das Konzept trotzdem irgendwie aufgeht für mich. Also es ist bei mir echt filmabhängig. Es gibt Filme, da bin ich froh drum, dass ich diese Figur habe. Da will man auch mitfiebern und da will man auch irgendwie vielleicht, dann ist das Gute triumphiert und ja. Aber es gibt auch Filme, wie gesagt, wenn sie aus einer anderen Perspektive erzählt sind, kann ich das eben genauso gut heißen oder kann das annehmen. Aber dann muss es halt ins Gesamtkonzept für mich passen, wenn man irgendwie jemanden verfolgt, der eigentlich keine positive Figur ist. Oder eben natürlich, wenn es sich irgendwie als Twist einsetzt und eine Figur, die du als gut empfunden hast, bekommt durch den Twist eben einen bösen Anstrich. Das kann ich dann, wenn es auch hier, wenn es passt und auch sinnvoll ist, kann ich es auch mitnehmen. So. Das ist sehr, sehr, sehr filmabhängig und sehr abhängig von der Geschichte, die mir erzählt wird.
Ich habe gerade mal meine Liste aufgemacht mit meinen 185 unsortierten Lieblingsfilmen und da mal kurz im Überflug abgecheckt, ob es dort Beispiele gibt mit Lieblingsfilmen von mir, in denen eben es keine auf den ersten Blick sympathische Hauptfigur gibt. Und es ist tatsächlich so, dass es, wenn dann, eigentlich nur auf dein Lieblingsgenre zutrifft, nämlich auf den Mafia-Film. So irgendwie Goodfellas oder Der Pate oder sowas, wo du halt theoretisch auf dem Blatt Papier, aber das ist dann auch wieder das, was wir eben bei Zone of Interest haben, wo du Mafiosi hast, die ja per se erstmal gegen das Gesetz arbeiten und dementsprechend ja als moralisch vielleicht nicht, aber dass sie als schlechte Menschen dargestellt werden damit in der Gesellschaft, aber selbst dort können sie ja innerhalb ihres Kosmos gut handeln, so, ne? Also es ist dann auch wieder so diese Waage. So ein bisschen. Also,
ja, total. Ja.
Selbst in so einem Film wie American History X hast du dann halt irgendwie eine Figur wie Richard Norton, den sie dann am Ende als zum Aussteiger machen, so, ne? Irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Der dann auch fehlt. Also, du siehst ja auch aktiv, was er für schlimme Taten begangen hat. Ja. Der Film steigt damit ein. Und trotzdem bist du halt am Ende irgendwie, ja, willst du, dass es ihm gut geht, weil seine Reise sich halt gewandelt hat und du merkst halt, okay, er hat sich wirklich geändert und er meint das ernst und dann kann ich da auch irgendwie verzeihen dieser Figur irgendwo oder beziehungsweise kann diesen Wandel annehmen und wenn man mir das vernünftig erzählt, wenn das in den Kontext und in die Story passt, dann auch geht so ein Wandel auch voll klar. Es muss halt einfach nur nachvollziehbar erzählt sein.
Ja. Deswegen, also ich glaube, letztendlich ist es ja, ne, wie so oft, damit können wir jetzt auch das, auch die Thematik lösen, quasi Geschmackssache. Ne?
Ja, daher, natürlich.
Es ist, also ich glaube einfach, dass es für manche Leute einfacher ist, mitzugehen, wenn du eben nicht die Person mit der reinen Weste dabei hast, die am Ende den Tag rettet und so weiter. Und für andere ist es schwieriger, das so hinzunehmen. Das ist, glaube ich, letztendlich alles, was dahinter steckt, so ein bisschen, ne?
Ja, absolut. Das ist eine
und wie wichtig einem halt die emotionale Involvierung in das Thema ist, ne? Also kann ich einen Film auch gut gutieren und auch für zum Beispiel für ein Meisterwerk halten, obwohl ich emotional gar nicht dabei bin. Also zum Beispiel einfach der künstlerische Wert des Films oder alle anderen Aspekte können ja dem auch überwiegen, ne? Aber das ist, also trifft bei mir halt eigentlich gar nicht zu.
Ja, das ist halt, wenn die Form des Films über den Figuren steht. Aber damit bin ich auch eher raus. Also klar, auch da wieder ein bisschen filmabhängig. Natürlich gibt es irgendwie Filme, die sich wirklich halt eher über das Environment, über das Drumherum erzählen, über Bilder natürlich, irgendwie experimentelle Filme. Aber in der Regel bist du ja figurengetrieben und da gehe ich auch eher am ehesten drauf. Und das spricht mich auch am ehesten an, irgendwie Figurenerzählung. Aber ja, letztendlich ist es eine Geschmacksfrage eben, wie wichtig einem sowas auch ist, die Geschichte, wie wichtig Nachvollziehbarkeit einem auch ist, wie man sich identifiziert mit Figuren, ist auch jeder anders. Von daher ganz klare Bezugsfrage auch zum Film und zur Figurenerzählung.
Und da ist zum Beispiel auch wieder, fand ich einen guten Punkt, den du genannt hast, bei mir ist auch, also ich finde, also für mich ist die Form sehr, sehr wichtig, auch wichtiger als fast alle anderen Dinge, weil letztendlich ist für mich die audiovisuelle Gestaltung eines Films im Prinzip ja das, was ein Film ausmacht und nicht die Geschichte unbedingt, weil eine Geschichte kann auch in Form eines Romans zum Beispiel erzählt werden, aber der Roman kann es dir nicht direkt audiovisuell vorgeben, wie das tatsächlich aussieht, was du dort gerade liest. Das ist halt deiner Fantasie überlassen und hier dann eher weniger. Und ich gehe mit, dass für mich, also ich würde meine Gleichung würde sein, Form gleich Figuren größer Story. Also ich finde die Figuren wichtiger als die Story, die mit den Figuren erzählt wird. Weil die kann auch relativ banal sein. Das kann halt auch so ein Slice of Life, Coming of Age Ding sein oder sowas, was jetzt im Endeffekt keine große Story Arcs oder sowas mit sich bringt. Ja. Das kann auch einfach Livin' La Vida Loca sein, so in dem Sinne. Also das ist da würde ich zumindest insofern differenzieren. Also die Form ist auf jeden Fall für mich wichtiger als die Handlung, aber die Figuren stehen irgendwie dazwischen, was die Wichtigkeit angeht irgendwie.
Ja, kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall, genau, so ein seichter Slice of Life, Coming of Age Film, der rein auf dem Papier nicht viel erzählt, kann trotzdem genauso bewegen wie irgendein Epos, ne, genau, einfach aus anderen Gründen.
Ja, also guck dir allein mein Lieblingsfilm an, ne? Lost in Translation, die Handlungsebene per se ist ja fast gar nicht vorhanden und sie wird halt, ist ja halt komplett Figuren-driven sozusagen und durch die Visuals und durch die Musik und so weiter, aber da geht's um die beiden Figuren einfach, ne? Du könntest jetzt wahllos auch zwei unsympathische Figuren in dieses Szenario setzen, funktioniert halt dann nicht, ne? Wenn du die irgendwie zwei Stunden lang auf ihrem Trip durch Tokio begleiten musst.
Genau, das funktioniert nur, weil sie so geschrieben sind, natürlich auch wegen dem Schauspiel, aber genau, das lebt ja durch die Figuren.
Ja. Ja. Past Lives, auch gutes Beispiel, ne?
Total, ja.
Bloodsport.
Past Lives hat mich voll umgehauen, ja auch. Ja. Der hat mich richtig kalt erwischt und das ist ja eine reine Figurenerzählung. Und die halt so da ist es, finde ich, die Authentizität. Die Figuren sind super authentisch erzählt und geschrieben, die Dialoge sind super authentisch.
Ja, der Film erwischt einen selbst. Ne? Man denkt so, oh, so, als ob sie einen bei den eigenen Gedankengängen so ein bisschen.
Ja, weil es halt so eine Geschichte ist, die einfach so passieren kann. Also das ist ja nicht weit hergeholt. Das ist wahrscheinlich schon tausendmal passiert, so in der Art, auf eine Art auf der Welt so. Das ist halt super nachvollziehbar. Und dazu diese sehr melancholische, ruhige Erzählung, die, wie gesagt, authentisch geschriebene Figuren, sowas, der Film erzählt am Ende keine große Geschichte, aber es ist halt die Geschichte dieser Figuren, ein kleiner, eben auch hier Slice of Life. Und der reicht aber, um halt wirklich eine Wahnsinnsemotion da hervorzurufen, ja.
Ja, und das ist letztendlich, ne, also ich gehe für diese Dinge, liebe ich halt das Medium Film und liebe ich das Kino, wenn die mich halt so bewegen können, wie es jetzt zum Beispiel in Past Lives letztes Jahr getan hat. So, das sind die Filme, auf die ich nicht verzichten kann, weil sonst wäre es nicht mein Hobby so in dem Sinne, ne. Und beim Horrorfilm würde ich insofern recht geben, dass du jetzt so krass emotional involviert bist, wie jetzt bei solchen Filmen, ist dann, glaube ich, doch eher selten der Fall. Da ist es dann doch eher das klassische Mitfiebern, ne? Weil ich weiß jetzt nicht, ob du zum Beispiel schon mal Tränen vergossen hast bei einem Slasher oder so, das weiß ich nicht. Aber das ist
der Kill war so schön.
Ja, aber dann deshalb und nicht, weil die Figuren so krass ausgearbeitet sind oder so, dass du da so mitgehst. Das ist halt wirklich so dieses klassische, wie würde es mir in dieser Situation ergeben, deswegen fiebe ich mit dieser Figur mit oder die Figur hat halt irgendein Trauma zu überwinden und sowas und deshalb fiebern wir in dem Sinne mit, ne? Das ist, glaube ich, im häufigsten der Fall und es kann ja keiner, also ich kenne zumindest kaum Leute, die jetzt sagen irgendwie, schade, dass es Laurie Strode durch Halloween geschafft hat. Ich hätte mir gerne gewünscht, dass Michael sie gekriegt hätte, so. Aber trotzdem sitze ich am Ende nicht da und habe Tränen in den Augen, weil sie es gerade so geschafft hat, dass Donald Pleasence ihn dann noch von der Brüstung geknallt hat. So, das passiert halt auch nicht, ne? Deswegen ist es so, ja, habe ich mir noch gar nicht so groß Gedanken drüber gemacht. Ne? Ich meine, Horrorfilm ist mein Lieblingsgenre, ist vermutlich auch dein Lieblingsgenre, aber trotzdem haben die wenigsten Filme in dem Sinne diesen Effekt, wie eben Filme, die wir eben benannt haben, ne?
Ja, halt weil natürlich die Horrorfilme zielen ja in der Regel eben auf ganz andere Sinne ab. So, dass ein Horrorfilm will dich ja nicht irgendwie. Also klar gibt's auch Horrorfilme mit melancholischem Ansatz oder mit tragischen Figuren und tragischen Erzählungen, gerade jetzt auch im neueren, ne, Elevated-Bereich, einfach die einfach dann wieder Genres vermischen und so weiter. Aber klassischer Horror will ja ganz andere Sinne ansprechen, will ja erschrecken, will ängstigen und will halt dich halt nicht irgendwie berühren, in den seltensten Fällen zumindest. Von daher ganz anderer Ansatz, sage ich mal. Wie gesagt, klar, gibt Genre-Mash-Ups, die da vielleicht ein bisschen anders reinspielen, aber sind ja doch eher die Ausnahmen.
Und damit die Leute jetzt sagen, oh, ich hätte euch noch stundenlang dabei zuhören können, hören wir jetzt auf mit diesem Thema. Und haben noch eine kleine Ankündigung. Und zwar haben sich ja viele von euch gewünscht, das haben wir an anderer Stelle auch schon mal erwähnt, dass wir gewisse Filme oder Filmreihen nochmal so ein bisschen ausgraben wollen und nochmal drüber reden sollen, weil gerade halt in der Anfangszeit habe ich halt ja hauptsächlich mit Pascal alleine gepodcastet und wir haben da ja schon viele Filmreihen, whatever, größere wichtige Titel besprochen und ihr fragt euch jetzt selber, was hält André eigentlich davon, was hält Theresa davon und deswegen werden wir uns vereinzelt fürs zweite Halbjahr, würde ich mal grob anpeilen, ein paar Sachen raussuchen, die wir nochmal besprechen werden, aber ihr dürft da gerne mitbestimmen, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen uns nochmal einen Halloween raussuchen oder einen Freitag der 13., dann könnt ihr mit euren Votings mitbestimmen, welcher dieser Teile das zum Beispiel sein soll und da also demnächst schon, weil wir ja schon unseren Themenplan relativ weit im Voraus planen, da mal ein bisschen Social Media im Auge behalten, vor allem unseren Instagram-Account, da werden wir sicherlich zumindest mal ein paar Meinungen zu einholen von euch, was ihr da gerne nochmal besprochen haben wollt in unserer Dreierkonstellation hier. Aber nun, André, wollen wir ins Jahr 2009 zurückgehen. Da war der Zombie-Hype eigentlich fast auf Minimum runtergeschraubt. Es war wenige Monate vor dem Serienstart von The Walking Dead, der damals im Endeffekt ja dieses Thema nach einer zwischenzeitigen Dürreperiode, nenne ich es jetzt mal, irgendwo zwischen 28 Days Later und Zombieland, dann wieder entfacht hat, so richtig. Ja, ich meine, wir haben schon sehr oft über Zombies geredet. Es ist die übliche Frage, sag mal erstmal zu diesem Zeitpunkt, hast du den Film damals direkt im Kino geguckt? Hast du den später erst nachgeholt? Und wie war damals dein Zombie-Empfinden? Und ja, ich weiß nicht, ob wir nochmal über unser heutiges Zombie-Empfinden sprechen sollen, weil ich habe irgendwie gerade gestern gesehen, irgendwie es gibt 4 neue Spin-Off-Serien zu The Walking Dead und ich dachte irgendwie, dass die Einschaltquoten so runtergegangen sind, dass das deswegen komplett beendet wurde, aber es gibt eine Rick und Michonne Sonderserie, es gibt eine Maggie mit Negan Spin-Off-Serie, es gibt eine Daryl Sonderserie und na gut, Fear The Walking Dead läuft glaube ich auch noch nebenbei. Da war ich doch schon ein bisschen erstaunt, muss ich sagen.
Also zur ersten Frage, ich glaube, ich habe Zombieland im Kino gesehen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube aber ja. Und zur allgemeinen Zombie-Frage, ja, ich glaube, das Thema hatten wir jetzt schon öfters bei Zombie-Genres oder Subgenres. Ich glaube, selbst bei Chance, da haben wir nochmal drüber geredet, wenn ich nicht ganz irre. Also ja, um es kurz abzureißen, es ist natürlich ein super überlaufenes Genre, wissen wir alle. Es ist halt ein bisschen auserzählt. Es gibt immer wieder mal kleine Highlights oder kleine Filme, die es irgendwie schaffen, das nochmal irgendwie halbwegs unterhaltsam oder frisch aufzugreifen. Da gab es hier die Zombie-Komödie von den Turbo-Kid-Machern, ja, die wir auf dem FF gesehen haben. Ich habe den Namen gerade vergessen.
We Are Zombies.
We Are Zombies, genau. Das war wieder ganz nett, so, das war ganz witzig. Oder auch sowas wie Energy Apocalypse oder so, dieses Zombie-Musical, das fand ich ganz lustig. So, es gibt immer wieder kleine Dinge, aber es sind meist Komödien, witzigerweise. Ja. Richtig ernste Zombie-Filme. Ja, es ist wirklich passend, weil das Genre sich halt selber auf die Schippe nehmen muss schon, weil es halt so auserzählt ist. Aber wirklich ernste Zombie-Filme gibt es ja eigentlich auch gar nicht mehr so richtig.
Bist du der Meinung, dass die Zombie-Komödien, und davon hatten wir ja, das sind ja tatsächlich die man jetzt irgendwie automatisch, also man hat Romero natürlich im Kopf, aber dann fallen einem eben sofort Shaun of the Dead, Zombieland und die Sachen ein, die du genannt hast, und haben vielleicht die Komödien auch dafür gesorgt, dass die Ehrfurcht vor Zombies ja ein bisschen erloschen ist und man deshalb vielleicht gar keinen richtig harten, bierernsten Zombie-Film mehr machen kann? Ich habe fast ein bisschen das Gefühl.
Ich glaube, ich sehe es anders. Ich sehe es so, dass Zombies einfach, ich sag mal, der letzte wirklich ernste Zombie-Film, der, also in weitesten Teilen ernst, ist das Dawn-Remake von Snyder. Und da war halt die Formel geändert, ne, Zombies sind jetzt schnell und so weiter. Und das hat nochmal funktioniert, ne? Oder auch beim 28 Days Later oder so. Das war nochmal eine neue Generation Zombies, so das waren die letzten ernstzunehmenden oder zumindest, wie gesagt, in weiten Teilen, die auch als Horrorfilm wirklich durchgehen. Ich glaube aber eher, dass Zombies gerade in ihrer langsamen Variante haben einfach längst halt das Zielpublikum überschritten. So, ich glaube, unsere junge Generation wird sich vor diesen langsamen, schlurfenden, lächerlichen alten Zombie-Filmen nicht mehr. Aber
die meisten klassischen Zombie-Fans, die sind doch mittlerweile genauso langsam unterwegs wie die Zombies.
Das stimmt. Nee, aber ne, weißt du, was ich meine? Ich glaube einfach, der Zombie an sich als Horrorfigur in seiner alten, in unseren Klassikern, ja. 60er, 70er, 80er, ist überholt halt und ängstigt halt einfach nicht mehr. Es ist eher lächerlich und ich glaube eher, die Komödien sind eine Reaktion darauf, weil man es eben kaum noch so richtig ernst nehmen kann. Walking Dead hat es ja gemacht so oder macht es immer noch. Eben, wie gesagt, ich bin da auch längst raus aus dem Kosmos. Ich habe die Hauptserie geguckt, Staffel 7 bin ich auch ausgestiegen. Es ist drüber, aber da aus anderen Gründen. Die Zombies waren ja immer eh nur Beiwerk da, ne, muss man ja auch sagen. Es geht ja ganz klar mehr um die menschlichen Konflikte. Aber ja, ich sehe es eher so, dass diese ganze Komödie eine Reaktion darauf sind, dass die Zombies auserzählt sind, dass sie heute eher aus der Sicht auch einer jüngeren Generation, glaube ich, eher unbeholfen, ulkig sind, als wirklich bedrohlich. So, die fürchten sich, glaube ich, eher vor anderen Genres im Horror, als vor so schlurfenden Leichen.
Ja, ich glaube, unser heutiger Film ist da eben auch ein perfektes Beispiel dafür, wie du es eben beschrieben hast. Ja, also wir haben uns den Film jetzt, das ist gar nicht so lange her tatsächlich, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ich glaube vor 2-3 Jahren oder so, aber hatte mich jetzt doch in der Sichtung für die Podcast-Episode hier doch nochmal ein paar Belange doch ein bisschen überrascht, allein was die Filmlänge angeht, komme ich später noch drauf zu sprechen, von daher war es dann doch ein bisschen erfrischend, den nochmal zu sehen. Hattest du den zwischenzeitlich nochmal gesehen, seit Kino-Release?
Ja, mindestens einmal, vielleicht auch zweimal.
Hatte auch irgendwie einen großen Rewatch-Wert, aus meiner Sicht, um das schon mal vorwegzunehmen. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Film hinein. Zunächst mit den Fakten. Der Film ist von Columbia Pictures, also von der Sony Company, ist ein amerikanischer Film, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,5 von 5, auf der IMDb eine 7,5 von 10. Ist in den USA am 2. Oktober 2009 in die Kinos gekommen, in Deutschland 2 Monate später am 10. Dezember 2009, hat 23 Millionen Dollar gekostet und hat damit 103 Millionen Dollar eingespielt und war der bis dato erfolgreichste Zombie-Film aller Zeiten. Wenn ihr den Film sehen wollt, gibt es diesmal keine Schwierigkeiten. Ihr kriegt ihn auf Blu-ray, auf DVD, auf UHD, ihr könnt den digital leihen, ihr könnt den digital kaufen, da gibt es keine Einschränkung. Gibt auch nur eine Fassung in Deutschland, die ungekürzte FSK 16-Fassung. Film läuft 88 Minuten. Content Note, André, das ist mir dann doch ein bisschen negativ aufgefallen, vielleicht dazu auch im Detail später ein bisschen mehr. Also es sind so ein paar Sachen bei, die jetzt erstmal gar nicht weiter schwierig sind, also für diejenigen, die es triggert natürlich schon, aber es wird zumindest ein totes Kind thematisiert. Es gibt, ja, wie üblich, ne, es ist Humor, ne? Also bei manchen Leuten eckt Humor schneller an, bei anderen weniger, aber zumindest ist mir hier die Fettshaming-Thematik dann doch ein bisschen krass doll aufgefallen. Gerade am Anfang des Films wird sich doch sehr, 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 sehr oft und sehr, sehr viel über übergewichtige Leute lustig gemacht. Weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist.
Ja, ja, der Film hat halt schon seine unter der Gürtellinie Momente. Die gehen zwar, wie gesagt, wie du vorhin schon gesagt hast, nicht zu Pipi-Kaka-Witzen, aber er hat dann schon so ein paar aus der Zeit gefallene Gags, genau. Auf jeden Fall, die hat er.
Ja. Und Content Note, Clowns. Ne? Ganz wichtig
in dem Film. Wichtig, ja.
Wir haben einen Bodycount von 155 Kills. Teile davon sind offscreen zu sehen, bei denen man dann später nur die Resultate sieht. Aber das sind die in Anführungszeichen offiziellen Angaben dazu. Ja, hinsichtlich Brutalität und Suspense-Faktor. Also ich finde schon, dass der Film eigentlich, ne, jetzt haben wir auch wieder die übliche Thematik, die wir ja öfter haben bei Comedies oder bei comicartigen Filmen. Der Film hat durchaus harte Effekte, durchaus harte Szenen, die aber im Gesamtkontext des Films dann durch die Tonalität abgeschwächt werden. Deswegen habe ich im Endeffekt gesagt, eine 2,5 von 5, weil es sind schon auch ein paar harte Gore-Momente bei, wenn man die jetzt so separat betrachten würde. In Sachen Suspense Ja, es gibt dezent ein paar Spannungsmomente, aber nicht per se. Der Film ist nicht gruselig. Und man hat auch irgendwie nie das Gefühl, dass die Figuren es hier nicht durch den Film schaffen könnten. Deshalb bin ich da bei einer 1 von 5. Wie sieht's bei dir aus?
Würde ich mitgehen, ja. Genau, er ist eigentlich sehr blutig. Ist ein bisschen wie bei Underworld. Gleich Thematik. Bei Underworld war es halt dieses Comichafte. Hier ist es halt der Humor und auch Comichafte. Ne? Der Film hat ja eh auch so einen Comic-Anstrich mit diesen Einblendungen immer. Ja. Ne? Und von daher sehe ich hier genauso, das Blut ist auch meistens CG in vielen Fällen. Und das wirkt alles auch wieder sehr distanziert, sehr albern und sehr drüber. Von daher gehe ich mit. Er hat auf jeden Fall Härten, er hat Blut. Da gibt's, also das spart er nicht. Es ist kein Film, der halt das Blut einfach wegspart, nur weil es eine Komödie ist, sondern er hat seine Brutalität, aber die geht eben im Kontext unter, sag ich mal, oder wird eben einfach verwässert, natürlich. Und bei Suspense Factor gehe ich mit, gibt es im Grunde auch nicht. Ist halt ein Comedy-Film, ja.
Ja, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und euch fragt, ist das was für mich, dann, und ihr vielleicht schon einen Film wie Shaun of the Dead kennt, dann ist das ein sehr ähnlicher Film. Andererseits können, glaube ich, auch Fans von allen anderen Zombie-Filmen auf der Welt hier problemlos zugucken. Ist auch ein sehr zugänglicher, mit einer einfachen Prämisse ausgestatteter Film, also von daher. Aber dazu gleich mehr. André, lass uns doch mal in die Story eintauchen und den Leuten erzählen oder rekapitulieren, worum es in Zombieland eigentlich geht.
Gerne. Wir befinden uns in einem postpandemischen Amerika, in dem der größte Teil der Bevölkerung zu Zombies mutiert ist. Nur einzelne Überlebende kämpfen sich ihren Weg durch zerstörte Städte und verlassene Landstriche. Zu ihnen gehört auch Student Columbus, der aufgrund selbst aufgestellter Überlebensregeln, diverser Phobien und ausgesprochen größter Vorsichtsmaßnahmen bisher von einem Zombiebiss verschont geblieben ist. Columbus will in seine Heimat nach Ohio reisen, um zu schauen, ob seine Eltern, zu denen er nie ein gutes Verhältnis hatte, noch am Leben ist. Und sind, natürlich. Das sind zwei Eltern. Unterwegs trifft Columbus auf den Draufgänger Tallahassee, der ziellos durch das Land fährt und Jagd auf Zombies macht. Die beiden unterschiedlichen Männer beschließen, für eine Zeit gemeinsam auf Reise zu gehen und freunden sich dabei schließlich an. In einer Mall treffen die beiden etwas später auf die Schwestern Wichita und Little Rock, die sich jedoch als Betrügerinnen herausstellen und mitsamt der Waffen und des Autos von Tallahassee flüchten. Nur kurze Zeit danach treffen die vier wieder aufeinander, da die Schwestern eine Panne mit dem Auto haben. Widerwillig reist das Quartett gemeinsam weiter. Wichita und Little Rock wollen nach Los Angeles ins Pacific Playland, da dort Überlebende und keine Zombies sein sollen.
Ja, kurz vor dem Ziel macht die Gruppe dann einen Halt in Hollywood, denn Tallahassee weiß, wo der berühmte Schauspieler Bill Murray sein Anwesen hat. Tallahassee und Wichita stellen überrascht fest, dass die Filmlegende noch lebt und sich nur zur Abschreckung als Zombie tarnt. Das weiß jedoch Columbus nicht und erschießt den Ghostbusters-Star versehentlich. Während der gemeinsamen Zeit lernen sich die circa gleichaltrigen Columbus und Wichita besser kennen und entwickeln Gefühle füreinander. Da Wichita jedoch unter Vertrauensängsten leidet, lassen die beiden Schwestern dann Columbus und Tallahassee ein weiteres Mal hängen und fahren alleine in das Pacific Playland. Doch dort kommt es zu einer Katastrophe. Durch die Lautstärke und Lichter der Attraktion des Vergnügungsparks werden zahlreiche Zombiehorden angelockt, die nun den Park überrennen. In allerletzter Minute können Columbus und Tallahassee zu Hilfe eilen und die Nacht retten. Die Gruppe beschließt, dass es sicherer und besser ist, wenn sie von nun an gemeinsam durchs Land reisen. Ja, das Drehbuch zu dem Film war ursprünglich mal als Serie angelegt, also das komplette Skript war eigentlich ein TV-Pilot dazu. Das Lustige ist, dass sie später, ich konnte mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber 2013 hat man dann tatsächlich eine Serie in Auftrag gegeben von Amazon. Und es wurde auch ein Pilot gedreht und der wurde auch ausgestrahlt bei Amazon Prime. Aber das Feedback vom Publikum war so schlecht und auch die in Anführungszeichen Einschaltquoten waren so schlecht, dass die Serie dann gestrichen wurde und keine weiteren Folgen produziert wurden. Ich habe das irgendwie so grob in Erinnerung, so ganz grob im Hinterkopf ist es, dass ich da irgendwie schon mal was von gehört habe, aber ich habe diesen Piloten leider nie gesehen.
Nee, ich auch nicht.
Hätte mich mal interessiert, weil, also klar, ich glaube, es ist die Vorgeschichte von Tallahassee, die, glaube ich, in dieser Serie gezeigt werden sollte, dementsprechend auch neu besetzt. Also ist jetzt keiner von unserem Maincast hier mit bei gewesen. Ich glaube, auch das ist allein schon ein Grund dafür, dass die Leute da jetzt nicht so involviert waren, weil wir werden ja gleich feststellen, dass dieser Film auch sehr vom Ensemble lebt und wenn du da keinen dabei hast, absolut, dann ist es halt ja eine x-beliebige Zombie-Serie, ne?
Also, ja, definitiv.
kein Wunder, dass man dann eher gesagt hat, wir drehen dann doch lieber einen zweiten Film mit dem Cast später. Ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Ja. Der Film beginnt, glaube ich, mit einer der, ja, ich will jetzt auch keine Superlative benutzen, die vielleicht nicht berechtigt sind. Das können wir ja, kannst du ja gleich mal entscheiden, wie du das siehst. Aber ich finde, mit einer durchaus legendären Szene des Genres, in der wir unseren Main-Character sehen, Columbus, der hier zum einen als Off-Erzähler dient, aber natürlich eben auch die Hauptfigur darstellt dort. Und wir werden mitten ins Geschehen geworfen. Es wird kurz erklärt, wir sind in der Zombie-Apokalypse und es sind jetzt nicht mehr so viele Leute am Leben, zumindest scheinbar. Und Columbus muss sich irgendwie seinen Weg schaffen, sein Leben meistern dort, und er hat dafür gewisse Regeln aufgestellt, die er uns hier präsentiert, die, du hast es schon gesagt, ne, die auch mit großen Grafikelementen quasi onscreen auch eingeblendet werden, ne, und das sind einige Regeln dort, die wir nach und nach kennenlernen, zum Beispiel Regel Nummer 1 ist Cardio, also du musst Fitness trainieren, sonst hast du keine Chance, da machen sie, glaube ich, schon den ersten Gag, dass die in Anführungszeichen fetten Leute die ersten waren, die in Amerika gestorben sind, ergo in Amerika heißt es fast die komplette Bevölkerung, das sollte, glaube ich, der Gag dahinter sein, dann Regel Nummer 2, immer zweimal auf Zombies schießen, ne? Double Tap. Dann gibt's eine Regel, immer Vorsicht auf dem Klo, da besonders aufpassen, Sicherheitsgurte anlegen, leicht reisen, immer den Rücksitz checken, vom Kampf mit Zombies aufwärmen, im Zweifel einen Ausweg parat haben, und das ist, glaube ich, die Regel, die ihm Tallahassee später beibringt, enjoy the little things, also genießt die kleinen Dinge. Muss ich sagen, ist vielleicht der Teil, der sich bei Zombieland am meisten abgenutzt hat, mit jeder Sichtung, aber damals fand ich das richtig, richtig cool und es hat richtig viel Spaß gemacht und ich fand die Regeln auch alle super und das ist halt so das, glaube ich, was am ehesten dem Humor aus Shaun of the Dead gleicht, der vielleicht auch Richtung Meta, hier reden wir auch ein bisschen über andere Filme, Richtung geht, so ein bisschen, ne? Auch so, weil ja auch die vierte Wand durchbrochen wird.
Ja, absolut. Also das ist halt, also wie gesagt, das macht es einmal halt am comichaftesten, finde ich halt. Das ist wie so, dann freest ja auch so kurz das Bild, das ist wie so ein Comic-Strip eben einfach. Auch die Schriftarten und so, ne, alles knallig und ja. Aber es funktioniert richtig gut, finde ich auch, und ist auch gut getimed. Also könnte fast von einem Edgar Wright sein, wenn es auch auf die Musik getimed wäre.
Ich wollte gerade sagen, das ist das auch nicht fast sogar, ich guck mal kurz nach, aber das müsste ja ungefähr eigentlich auch so die Zeit von Scott Pilgrim und von Kick-Ass gewesen sein, ne?
Das müsste hinkommen, ja. Deswegen, also es war alles so im Zeichen von knallig, poppig, überzeichnet, wie gesagt, so dieses Comic-eske, und das passt aber hier sehr, sehr gut, also gerade auch mit diesen Regeln, dass sich das so durch den Film durchzieht, du hast einen schönen Faden damit, ne, dass immer wenn, weil das ist halt so, auch so ein, es ist halt ein Show und Tell in einem, er erzählt quasi sein Regelwerk, aber immer dann eben, wenn es gerade nötig ist, ne, also wenn es halt die Story, der Verlauf der Story hergibt, ach ja, hier ist noch eine Regel, ne, die kommt dann, also es werden ja nicht alle Regeln in den ersten 3 Minuten abgefeuert, es kommt ja zwischendurch immer wieder mal eine, wenn die Situation ist gerade eben benötigt, und dann wird die Regel auch erst wieder mit Schriftzug eingeblendet. So dass du über den Film immer wieder dieses Regelwerk als roten Faden hast und es immer im gleichen Stil präsentiert wird. Und das, finde ich, haben sie dann eben auch konsequent durchgezogen. Von daher, das finde ich echt eine ganz coole Idee und das funktioniert auch super gut. Und wie gesagt, dann gibt dem Film halt diesen poppigen Anstrich. Aber das steht eben halt insgesamt sehr, sehr gut, weil es zum gesamten Konzept einfach passt, ja.
Auch gerade auch immer, wenn sich das so ein bisschen als Running Gag in dem Fall auch etabliert, wenn es halt mehrfach vorkommt. Ne? Wir sehen ja am Anfang quasi zweimal. Am Anfang sehen wir, wie Columbus sich ja anschnallt. Da sagt er ja auch, ne, immer Sicherheitsgurt anlegen irgendwie. Und dann sehen wir auch warum, weil er ja einmal die Vollbremse macht und der Zombie quasi rausfliegt aus dem Auto. Ja. Und später ja passiert das ja nochmal in irgendeiner Szene. Ne? Das wird dann auch öfter nochmal mehrfach aufgegriffen und da werden Regeln halt auch mehrfach im Film eingeblendet und das finde ich durchaus auch als Running Gag sehr, ja, wie du schon gesagt hast, funktioniert einfach sehr gut. Und ich habe nochmal nachgeguckt, ist tatsächlich Kick-Ass, Scott Pilgrim und Zombieland sind innerhalb von 12 Monaten erschienen.
Ja, sogar Zombieland sogar vor Scott Pilgrim, ja.
Deswegen, aber es passt so in die Zeit, ne?
Total, dass
man dann
ja,
so ein
ja
bisschen diese Art von Humor begleitet hat. So. Und dann denkt man, oh, das war schon mal ein starker Einstieg in den Film. Und dann kommen die Opening Credits, die ja mindestens genauso legendär geworden sind. Ne? Wir hören Metallicas For Whom the Bell Tolls. Und im Hintergrund sehen wir in Zeitlupe so einzelne, ja, ich nenne sie mal Zombie-Set-Pieces, so einzelne Situationskomiken, ja, sozusagen, die dort in Zeitlupe präsentiert werden. Und auch das, muss ich sagen, ist nach wie vor fantastisch. Also richtig toll. Also es sind so, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob es in meinen Top 10 Opening Credits aller Zeiten passt, aber es ist auf jeden Fall in den Top 10 erinnerungswürdigsten, an die ich sofort, wenn du sagst Zombieland, dann weiß ich sofort, okay, das sind die Opening Credits. Und das hat man jetzt ja auch nicht bei so vielen Filmen, dass sie so in Erinnerung bleiben, ne?
Absolut, finde ich auch. Das ist ein cooles Opening. Auch, dass du halt so diese verschiedenen Eindrücke bekommst aus der Bevölkerung, aus der Gesellschaft, irgendwie die Hochzeit, ne? Und merkst halt, dass der Ausbruch ist halt überall passiert, ne?
Ja.
Gab es ja auch mal so eine Abhandlung zu, habe ich irgendwann so ein Video gesehen, wo sie so gefragt haben, dass dieses Opening teilweise aber so ein bisschen in Frage stellt, wie schnell man sich verwandelt, weil zum Beispiel in dieser Szene mit der Braut beißt sie ja ihren scheinbar Ehemann oder gerade dabei sein im Prozedere zum Ehemann zu werden, Mann im Kleid, ne, im Zombie-Kleid quasi, hinten sind die ganzen Gäste und so weiter. Man denkt sich halt, hat sie sich halt jetzt gerade verwandelt, in dem Moment vorm Altar? War sie vorher aber schon gebissen? Das sind halt so weirde Alltagsmomente dabei, wo man sich fragt, so, warum ist sie überhaupt noch am Altar, wenn sie schon gebissen war und so weiter? Aber
das klären wir nochmal in Rack 3, da gibt es die Auflösung.
Ja, genau. Aber das Intro an sich ist super cool, auf jeden Fall. Und sehr, sehr, ja, fast schon ein bisschen ikonisch, muss man fast sagen.
Ja, und ich glaube, sie haben das ja im zweiten Teil. Da gibt's doch diese Zombieschlacht auf diesem offenen Feld, glaube ich, am Anfang. Ne? Das war, glaube ich, im zweiten Teil. Da haben sie es noch mal ähnlich gemacht. Ich weiß leider nicht, mit welchem Song, ob es derselbe war. Nee, ist es Master of Puppets da? Ich überlege gerade. Das gucke ich mal kurz parallel nach. Ich habe leider es nicht mehr zeitlich geschafft, den zweiten noch mal zu gucken. Ich hätte das gerne gemacht. Ich werde ihn wahrscheinlich auch heute Abend.
Master of Puppets.
Ah, okay, ja.
Ja.
Genau, und während mir gerade einfiel, dass es, André, wir haben ja mittlerweile eine ikonischere Master of Puppets-Szene bekommen in der letzten Staffel von Stranger Things, aber dadurch ist Master of Puppets jetzt vielleicht auch schon ein bisschen verbraucht gewesen, aber Zombieland war da vorher dran. Und genau als ich diesen Gedankengang hatte, hörte ich plötzlich im Hintergrund eine Stimme.
Mhm.
Theresa, du hast es jetzt doch noch geschafft. Was ist passiert? Ja. Ich habe den Leuten schon erklärt, dass heute das bei dir wahrscheinlich nichts wird aufgrund des Internets, aber jetzt bist du doch da.
Ja, genau als wir anfangen wollten, ist das Internet ausgefallen und dann war WG-Treffen am WLAN-Router, wo dann alle erstmal hin sind und ja, dann.
So wie Zombies nun mal sind, ne?
Genau, alle schön hin zum WLAN-Router, halb in der Krise, worum das jetzt nicht geht, paar Mal neu gestartet und ein Anruf bei Telekom. Haben es dann wieder gerichtet.
Sehr gut. Dann bist du eigentlich fast perfekt getimed. Wir haben lediglich bisher über die Regeln von Zombieland beziehungsweise Columbus-Regeln in Zombieland gesprochen und über die fantastischen Opening-Credits und sind jetzt so ein bisschen bei den Figuren angekommen, von denen Zombieland handelt. Und das ist für mich eine der Pluspunkte des Films, wie ich finde, dass die Figuren, also klar, wir haben ja schon gesagt, das ist mit 88 Minuten, ziehen wir die Credits ab, sind wir, glaube ich, bei 84 Minuten. Ein relativ kurzer Film, in dem man wahrscheinlich im Normalfall jetzt nicht großartig dramatische Aspekte einbauen kann, in dem man jetzt nicht Figuren bis ins letzte Detail zeichnen kann. Und dennoch bin ich irgendwie, und da sind wir wieder bei dem Thema auch, André, was wir ja am Vorgespräch hatten, ne, was Sympathie, Empathie angeht, was Mitfiebern angeht. Ich finde, die Figuren sind noch genau so gezeichnet hier, dass ich mit allen eigentlich mitgehen kann, weil man doch im Unterton, sei es durch irgendwelche Flashbacks oder durch irgendwelche Randbemerkungen, mitbekommt, dass da ein bisschen Gehalt in den Figuren drinsteckt. Ne? Also Columbus ist halt ein Neurotiker, das ist ein Einzelgänger und man merkt irgendwie, dass er da eigentlich aber nie besonders Gefallen dran gefunden hat. Denn da gibt es auch diese Flashback-Szene, in der er dort zu sehen ist, wie er WoW spielt, Mountain Dew trinkt und Pizza isst an einem Freitagabend, wo man normalerweise, wenn man auf dem College ist, wahrscheinlich eher was mit seinen Kommilitonen machen könnte oder feiern gehen könnte und so weiter und er halt immer das Übliche gemacht hat. Also er schon ein bisschen einsam war und das eben auch schon bevor die Welt zu Zombieland wurde. Und dann haben wir Tallahassee, der so ein bisschen eher verschwiegen ist über seine Vergangenheit, er auch lügt, ne? Also es geht ja zum Beispiel darum, erzählt er, dass sein Hund verstorben ist, es stellt sich ja später heraus, dass es sein Sohn ist, der verstorben ist und er halt seine Familie vermisst. Wichita, also die von Emma Stone gespielt wird, die hat Vertrauens- und Bindungsängste und Little Rock, ihre jüngere Schwester, der wurde halt quasi durch Zombieland und das kann man ja schon fast ein bisschen in die Corona-Pandemie mit rüberziehen, ne, dass eben junge Leute oder junge Teenager quasi so ein bisschen ihre Kindheit geraubt bekommen haben durch die Zustände in hier Zombieland, bei uns Corona-Land, und dadurch auch frühzeitig vielleicht erwachsen werden mussten, so wie das hier auf Little Rock zutrifft. Und so haben alle vier Figuren, Theresa, schon irgendwie so ein bisschen Background bekommen, der für mich dann tatsächlich auch ausreicht, um mit allen Figuren mitzufiebern und zu hoffen, dass sie im Endeffekt ihr Ziel erreichen.
Ja, genau. Also ich finde auch für so einen Film, für eine Zombie-Komödie, ist das deutlich mehr, als ich tatsächlich am Anfang erwartet habe. Ich habe den Film jetzt tatsächlich das erste Mal gesehen.
Hattest du mir das letzte Woche schon erzählt? Stimmt, hattest du, ja.
Ja, genau. Habe mich da bisher immer vorgedrückt. Und als dann der Anfang kam, wo ja sich erstmal ja alle selbst darstellen, sag ich mal, habe ich schon so gedacht, ja gut, okay, eindimensionale Figuren, ne? Ich habe nichts anderes erwartet. Und dann kam ja aber doch mit der Zeit noch, okay, eigentlich ist Tallahassee gar nicht so der harte Hund, wie er hier vorgibt zu sein. Und eigentlich ist Columbus nicht so der glückliche Einzelgänger. Er ist ein Einzelgänger, aber er ist eigentlich nicht zufrieden damit. Und dadurch ergibt es dann halt auch Sinn, warum diese Leute so zusammenkommen und dann auch irgendwie zusammenbleiben, weil alle tun so, als wären sie halt übelst die harten Hunde, aber eigentlich, ja, wollen sie auch nur geliebt werden und irgendjemanden haben, der auf sie aufpasst und wo man ein bisschen lachen kann und Spaß haben kann, einfach eine schöne Zeit haben kann. Und es ist halt ein total verständliches Bedürfnis. Und ich finde, das hat der Film in der Kürze echt gut gemacht und halt eben für so eine Art Film auch vollkommen ausreichend, finde ich.
Ja, das ist, André, letztendlich so ein bisschen die Kernessenz, ne, dieses Films, dass man in so einer, sag mal, in einer Krise oder einer weltweiten Katastrophe, wie es hier der Fall ist, letztendlich sich das bewahren muss, was uns halt eben unterscheidet, zum Beispiel dann von Zombies, nämlich eben diese Menschlichkeit, ne, und das Zusammenhalten in der Gesellschaft ist vielleicht schon wieder jetzt aktueller denn je, ne? Man könnte sich irgendwie wünschen, dass in den USA, aber auch weltweit, dass natürlich auch irgendwie den Menschen gut zu Gesicht stehen würde, ne, wenn unterschiedliche Menschen einfach mal wieder an einen Strang ziehen würden, hinsichtlich der Probleme auf dieser Welt. Also von daher eine universelle Botschaft, die funktioniert, ne?
Ja, absolut, absolut. Und ich meine, es ist ja auch genau die ganze Journey dieser Gruppe halt eben, ne, so, es wird sich immer wieder getrennt, es wird misstraut und immer wieder führt es halt in doofe Situationen. Und die Lösung ist halt natürlich am Ende, Zusammenhalt hilft halt besser natürlich in solchen Situationen. Und das kannst du ja auf alles umlegen, so, ne, also seien es halt die Einsamkeit in der Zombie-Pandemie oder einfach generell das Überleben, wenn man sich halt gegenseitig hilft und jeder irgendwie seine Fähigkeiten mit einbringt, die er oder sie hat, geht es natürlich leichter, als wenn man sich da auf eigene Beine stellt, ja.
Jetzt haben wir hier einen Cast, André, der ist schon wirklich fast ikonisch, würde ich sagen. Also zumindest jetzt innerhalb des Genres irgendwie. Wir haben Jesse Eisenberg, der hier Columbus spielt und, glaube ich, zusammen mit Michael Cera der Nerddarsteller schlechthin ist. Und ich finde, er macht seine Sache hier auch tadellos und zeigt allein auch in diesem Film, dass, also aus meiner Sicht ist Jesse Eisenberg ein bisschen besser als Michael Cera. Und er füllt diese Rolle natürlich hier perfekt aus. Man hat sich da vielleicht ein bisschen satt dran gesehen mittlerweile an beiden, weil ja viele auch in den Jahren danach immer noch diese Rollen eingenommen haben. Aber damals war das halt wie Faust aufs Auge. Und passend dazu halt Emma Stone, die dann wiederum der Nerd-Crush schlechthin war. Zu der damaligen Zeit ist es, glaube ich, auch immer noch. Und auch diese Rolle erfüllt sie perfekt. Wir haben Woody Harrelson hier, ist ein super Schauspieler. Allein wenn man die Serie, die erste Staffel von True Detective, die ich jetzt zum ersten Mal nachgeholt habe, vor kurzem gesehen hat, sieht man einfach, was für ein wahnsinnig guter Schauspieler er ist. Und er mimt hier auch, Theresa hat schon gesagt, ne, er hat so eine Redneck-klassische 80s-Männerbilder-Rolle, aber eben dann mit Gefühl, dass sich nach und nach so ein bisschen entfalten kann. Ich finde lediglich Abigail Breslin, die geht so ein bisschen unter, wie ich finde. Ist halt immer so, ne, weiß halt bei KinderschauspielerInnen nicht so genau, funktioniert das nicht. Und ich finde gerade, ich erinnere mich noch genau, in der Fortsetzung sieht man dann, dass sie eben nicht die Qualität an Schauspiel an den Tag legt, wie es vielleicht hier ihre drei anderen Mitglieder des Maincastes getan haben. Also sie hat dann eben auch nicht, man sieht ja auch den Karriereverlauf, sie hat wahrscheinlich den, der am ungünstigsten verlaufen ist davon. Aber in der Summe, finde ich, ist das fast ein perfekter Cast für diesen Film, ne?
Total, ich finde, die harmonieren auch einfach super. Also die vier. Ich gebe dir recht, also Abigail Breslin, sicherlich nicht die beste Schauspielerin, aber trotzdem gerade auch so als Emma Stones kleine Schwester quasi, ich kaufe das aber ab. Also es funktioniert trotzdem gut. Die vier zusammen funktionieren gut und harmonieren gut und die anderen drei überspielen das gut, dass Breslin jetzt nicht die herausragendste ist. Aber auf jeden Fall, die Figurenkonstellation ist super. Die einzelnen Charaktere eben mit ihren kleinen Background-Geschichten funktionieren super. Jeder hat so seine Antipathien und seine positiven Seiten und alles vermischt sich halt, wie gesagt, über den Film. Es gibt immer wieder Reibungen, aber immer wieder wird es halt aufgelöst und ja, findet dann doch zusammen irgendwie und man hat erst Misstrauen, dann erfährt man aber ein bisschen Background und merkt, okay, vielleicht ist die Person doch gar nicht so schlecht, wie ich Anfang von dir dachte und so weiter. Und so lernen wir die Figuren ja mit den anderen Figuren auch mit kennen, weil sie sich immer mehr öffnen quasi und ihr Misstrauen gegenüber Fremden ablegen. Und das funktioniert auch auf der Erzählperspektive eigentlich ziemlich gut. Und der Vierer-Squad dann eben, der ist dann schon sehr, sehr sympathisch letzten Endes.
Theresa, du als Erstsichterin, wer hat dir das Ensemble gefallen? Wer ist dir da positiv aufgefallen?
Also erstmal finde ich es frech zu sagen, dass Jesse Eisenberg besser ist als Michael Cera, weil ich allergrößter Michael Cera-Fan bin. Ich liebe ihn wirklich. Aber davon ab hat er mir gut gefallen. Ich finde, ja, wie du es im Grunde genommen gesagt hast, die sind perfekt gecastet, also richtiges Typecasting zwar, aber gerade ja für so einen eher oberflächlich, zumindest einfachen, lustigen Film, ja auch genau das Richtige, wo ja gar nicht die Zeit ist, das detailliert alles aufzudröseln und tiefe Charakterhintergründe zu machen, ist es ja auch ein gutes Mittel, wenn die Leute einfach so sind, wie sie aussehen, zumindest für den Anfang. Ich fände es gut. Also ich bin auch großer Emma Stone-Fan. Tatsächlich, ne, dadurch, ich habe ja so das Ding, dass ich ja auch so mit Blockbustern und so nicht so gut dabei bin. Deswegen ich auch von den anderen, also gerade von Jesse Eisenberg und Woody Harrelson, gar nicht mal so viel anderes gesehen habe. Fällt mir gerade so auf, wenn ich hier bei Letterboxd rumscrolle. Aber ist total gut gecastet, ja.
Eine Sache, die dann wieder ähnlich zu Shaun of the Dead ist, sind natürlich hier so diese kleinen Situationskomiken, so diese kleinen Gags, auch diese Running Gags, die sich da so ein bisschen entwickeln, ne? So, man erinnert sich dann natürlich, also für dich jetzt, Theresa, nicht, aber weil du ihn jetzt zum ersten Mal gesehen hast, aber für andere und mich zum Beispiel Sachen, so, an die man sich sofort erinnert, wenn Tallahassee irgendwie den ganzen Film auf der Suche nach Twinkies ist und dann immer wieder, um es mal positiv zu formulieren, nur mit Snowballs oder so entschädigt wird. Es gibt so den Zombie Kill of the Week. Es gibt das Reizdarmsyndrom von Columbus und halt so kleine Sachen, bei denen ich auch wirklich laut loslachen musste, als Columbus sich zu Tallahassee ins Auto setzt, als sie sich gerade kennenlernen, Tallahassee ihm einen Whisky einschüttet und er ihn einfach so aus dem, hat man heutzutage schon tausendmal gesehen. Damals habe ich diesen Gag zum ersten Mal gesehen. Ich habe auch diesmal wieder wirklich, ja, losgebrüllt vor Lachen. Wer den Whisky dann einfach aus dem Fenster rausschüttet sozusagen, ja. So tut, als hätte er getrunken. Das ist einfach so, weil es auch das Tempo, ne? Das Tempo der Gags ist wirklich perfekt getimed hier in dem Film. Und da muss ich sagen, der funktioniert so weit mit seinen Gags, dass er trotzdem nie diese von uns eben angesprochene, ernsthafte, emotionale Komponente zerstören könnte. Das heißt, der Film geht nie so unter die Gürtellinie oder ist so stumpf in seinen Gags, dass man komplett die Dramatik aus der Story rausnimmt. Und das, finde ich, ist der Spagat, den man schaffen muss und dem der Film dadurch eigentlich auch gelingt.
Gebe ich dir recht, ja, auf jeden Fall. Also das Gag-Timing oder generell einfach, also das Timing generell des Films mit all seiner, er ist halt so temporeich erzählt, aber ist trotzdem eigentlich sehr on point die ganze Zeit und hat dabei ein gutes Pacing, das sehr flott vorangeht, aber auch nicht zu hektisch, sich immer wieder dann die kleinen Momente nimmt, um die Figuren ein bisschen weiter zu erzählen. Gag-Timing, wie du schon sagst, finde ich auch, ist super. Da verreckt eigentlich kaum ein gewollter Gag irgendwo. Gerade auch so, was eben das dann das Zusammenspiel angeht, auch wenn sie halt auch in den Auseinandersetzung mit Zombies gibt es immer wieder eingestreute Gags. Es klappt trotzdem und du hast dann trotzdem irgendwie das Blut und trotzdem halt irgendwie den Spaßfaktor. Also es vermischt sich hier alles immer sehr gut zusammen und da haben sie echt ein gutes Händchen bewiesen, was das ganze Tempo und die Inszenierung angeht. Ja, finde ich auch.
Ja, wir hatten eingangs, Theresa, da warst du nicht dabei, als wir über die Content Notes gesprochen haben, sind uns dann doch so ein paar Sachen aufgefallen, die vielleicht auch schon 2009 hätten nicht mehr sein müssen. Zum einen ist uns aufgefallen, dass der Film halt gerade in seiner ersten Filmhälfte extrem viel Fettshaming betreibt, also da echt teilweise ein paar Sprüche bei, wo man denkt so, okay, das haben die gemacht. Und dann gibt's später auch noch eine Szene, die ist mir jetzt, da weiß ich gar nicht genau, ob sie so negativ ist, wie ich sie aufgefasst habe, aber wenn dann irgendwie später vier weiße Leute gemeinschaftlich so einen Shop für indigene Produkte zerstören und kaputt machen, so vorsätzlich, ja, das war schon ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie sich dabei diese Gedanken gemacht haben, als sie das ins Skript geschrieben haben, aber das wirkt so aus heutiger Sicht, und das ist ja noch nicht so lange her, 15 Jahre, boah, sind ja jetzt die einzigen Sachen, die mir negativ aufgefallen sind, aber die sind dafür aber auch schon krass daneben.
Also bei dem Fettshaming ist mir vor allem halt der Anfang, und das ist ja wirklich direkt der Einstieg mit der ersten Regel aufgefallen. Danach tatsächlich fand ich das gar nicht mehr so präsent. Ich versuche mich gerade noch an andere Sachen.
Ja, es gibt so zwei, drei Stellen, aber die sind alle in der ersten halben Stunde.
Ja, genau. Also da ist es mir direkt zum Anfang schon auch aufgefallen, dass ich dachte, okay, wie fängt denn das jetzt hier an? Ich hatte eigentlich gehofft, dass es jetzt ein Film ist, der ja auf einer Humorebene mehr so ist, dass er mich auch anspricht, dass ich darüber auch lachen kann. Hat sich dann aber doch ganz gut gefangen. Und das, was du sagst mit dieser Zerstörung von diesem Souvenir-Kunst-Shop da dachte ich mir auch so, warum? Ja, also könnt ihr nicht irgendwie einen Supermarkt zerschlagen oder, weiß ich nicht, im H&M randalieren oder ich weiß es nicht. Fand ich aber allgemein irgendwie tatsächlich eine unpassende Szene, weil ich mir denke, okay, Aggression rauslassen könnt ihr eigentlich genug. Also da laufen einen Haufen Zombies rum, die man platt machen kann. Warum zerstört man dann so die schönen Sachen, die es noch in dieser Welt gibt? Das fand ich, ja, auch wenn es eine Affekthandlung ist, irgendwie ein bisschen eigenartig, weil ich mir irgendwie so dachte, das ist wahrscheinlich sowas, wenn du so 10 Jahre in der Zombie-Apokalypse bist und dann so einen Laden findest, wo du Schneekugeln und einfach so schöne Dinge findest, das ist bestimmt einfach richtig schön. Und deswegen habe ich das allgemein nicht so richtig verstanden, und warum sie dann ausgerechnet dieses Setting gewählt haben, habe ich auch nicht so richtig verstanden.
Ja, generell ist der Punkt, glaube ich, so ein bisschen die Darstellung, einfach wie halt eine Welt ohne Regeln funktioniert. Es ist halt nur echt ein bisschen ungünstig umgesetzt in dem Fall. Also im Endeffekt macht es, glaube ich, das wird ja auch im Film dargestellt, so sehr, wie du jetzt sagst, wie schön es wäre, nach all der Zeit so eine schöne Schneekugel zu sehen, ist es, glaube ich, genauso befriedigend, einfach Dinge zu zerstören, glaube ich, ohne Konsequenzen, wenn es auch tatsächlich für keinen mehr Konsequenzen hat, in dem Sinne. Ist so auf einem Pendel, würde ich sagen.
Ich glaube, dann würde ich irgendwie eher irgendwelche Luxuskarren zerhauen oder so, als jetzt sowas. Ich finde irgendwie halt, ja, das Setting irgendwie komisch gewählt. Aber ich denke, sie haben sich, was das jetzt mit dem Setting spezifisch angeht, nicht so viele Gedanken drum gemacht und wollten vermutlich nur das zeigen, was du gerade gesagt hast. Einfach mal machen, was man möchte, es hat keine Konsequenzen, einfach mal alles kaputt hauen, und dass es auch gut tun kann, da mal so die kompletten Aggressionen rauszulassen. Und das kommt ja auch an als Message.
Ja, was letztendlich, was mich immer wieder überrascht, wenn ich den Film sehe, André, ist die Tatsache, dass es ja im Endeffekt eigentlich ein klassischer Roadmovie ist, ne? Also so, wir haben
ja erfüllt dafür alle Stichpunkte, also alle Checkmarks, ja.
Ja, irgendwie einfach sehr simpel eigentlich die Gestaltung des Films. Das ist auch eine klassische Dreiaktstruktur. Wir haben hier wenige Stationen im Endeffekt. Das kommt einem manchmal gar nicht so vor, wenn man so einen Film sieht, aber im Endeffekt haben sie hier ja eigentlich relativ, ja, besteht der Film, glaube ich, aus 4 oder 5 Setpieces, die mal länger als 2 Minuten zu sehen sind. Also eigentlich auch relativ simpel gehalten. Es wird dann immer wieder unterbrochen, André, von Flashbacks, haben wir ja vorhin schon gesagt, diesen einen, als wir sehen, wie Columbus halt seine Freitagnächte verbracht hat während seiner College-Zeit, ne, WoW, Pizza, Mountain Dew, und dann sehen wir auch noch seine erste echte Bekanntschaft mit einer Frau, ne, mit seiner Nachbarin, mit Nachbarin 406, was leider dann ihm zum Verhängnis wurde, oder beinahe zum Verhängnis wurde, denn ausgerechnet die hübsche Nachbarin für die er sich interessiert hat, die wurde plötzlich vor seinen Augen zum Zombie und mit der hat er dann quasi sich durch die ganze Wohnung gekämpft. Auch eine sehr ikonische Szene irgendwie, fand ich. Ist auch, bleibt sehr in Erinnerung. War, glaube ich, war das der erste Auftritt von Amber Heard in einem Spielfilm?
Oh, da fragst du jetzt was.
Oder nee, oder war Mandy Lane vorher? Ich weiß es gerade gar nicht.
Ich habe, glaube ich, noch keinen Film mit Amber Heard gesehen, deswegen kann ich es doch, Magic Mike XXL habe ich gesehen. Deswegen kann ich es gar nicht sagen. Und The Ward, doch, stimmt.
Nee, davor gab es noch einige andere. Pineapple Express war vorher, Mandy Lane war vorher.
Ja. Ja, okay.
Spin war vorher, ja, ja. Nee, also es war nicht ihr erster.
Nee, aber dann war es vielleicht ihr erster Blockbuster?
Ja, in dem Sinne, auch wenn es natürlich eine Mini-Rolle war.
Ja, stimmt. Ja, ich zieh die Aussage einfach zurück. Okay. Heutzutage wirkt es wie ein Cameo-Auftritt, ne?
Ja, absolut.
Ohne jetzt schon was aus dem späteren Verlauf des Films vorwegzunehmen. Fände ich das Stichwort Cameo. Ja, was war eigentlich meine Frage? Ja, Roadmovie funktioniert, ne? So, die Flashbacks zwischendurch. Ich bin generell kein Fan von Flashbacks, aber die sind hier so kurz und eigentlich auch so prägnant, dass sie nicht stören, ne? Also es sind dann wirklich nur, wir sehen Tallahassees Flashback ist ganz kurz, den ersten von Columbus, der ist ganz kurz, auch von den beiden Schwestern ist ganz kurz, sie dienen eigentlich nur, um den Figuren ohne Tempo aus dem Film rauszunehmen, ein bisschen mehr Tiefe zu geben und dadurch funktioniert es halt, ne, André?
Total, es sind ja nur so ganz kurze Einblicke, um nochmal das, was sie sagen, zu bebildern. Also es ist einfach nur ein bisschen Show während dem Tell, damit es halt nicht nur...
Show and Tell.
Ja, Show and Tell, damit es halt nicht nur Dialog wird, genau. Von daher, und das ist ja auch so flashy eingebaut und eben knackig, wie du sagst, ist ja nicht, dass wir jetzt irgendwie rausgerissen werden und 20 Minuten Rückblende erleben mitten im Film. Das gibt's ja nicht. Von daher finde ich auch, das ist nicht so schlimm. Also das fügt sich gut ein und wie gesagt, nimmt ja nicht viel Raum ein.
Dann haben wir, Theresa, da muss ich dich jetzt zuerst ansprechen, weil für dich war es vielleicht, ich weiß ja nicht, ob du es schon wusstest oder nicht, du weißt, worauf es jetzt hinausläuft, aber wir haben ja später die Fahrt nach Hollywood und sie betreten dort Bill Murrays Haus und überraschenderweise lebt Bill Murray noch und hat sich eben selbst als Zombie geschminkt, um eben nicht aufzufallen zwischen den anderen Zombies, weil sie ihn dann auch nicht attackieren und er hat immer noch Spaß am Leben, er geht auch immer noch täglich draußen golfen und hat dann hier auch nochmal Spaß mit den Figuren, ne, sie kiffen zusammen, sie spielen Ghostbusters nach, aber Columbus und Lil Rock sitzen eben während der Zeit in Bill Murrays Privatkino und schauen sich Ghostbusters an und plötzlich steht Bill Murray hinter ihnen, der ihnen Streich spielen will und Columbus erschießt ihn einfach. Er schießt einfach Bill Murray und das dürfte vermutlich auch wieder jetzt ohne große Überprüfung, würde ich sagen, vielleicht der beste oder einer der besten Cameo-Auftritte der Filmgeschichte sein, vor allem eben mit dem Twist, dass Bill Murray halt erschossen wird. Wie hast du das erlebt für dich? Hat das für dich funktioniert? Ich finde es genial, um schon mal hier die Stakes high anzusetzen.
Also ich fand es prinzipiell einen coolen Cameo-Auftritt. Ich habe jetzt auch nicht so viele Filme mit Bill Murray gesehen, aber ich habe ihn immerhin erkannt im Vergleich zu Amber Heard. Das ist schon mal was. Okay, und sein Name wurde ja auch genannt, aber den hätte ich auch so oder so erkannt. Und ja, vor allem halt mit dem Twist, dass er halt eben ruckzuck auch wieder weg ist und halt nicht irgendwie, er ist kurz da und ist dann wieder raus aus dem Bild, sondern er ist halt einfach tot. Also er hat halt Bill Murray erschossen, so. Und das funktioniert schon gut, obwohl ich den Streich auch schon ein bisschen bescheuert fand, weil ich dachte, okay, ja, ihr wisst, der sitzt da mit einer Shotgun. Und wenn er halbwegs, er hat es ja auch lange schon überlebt in dieser Apokalypse. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auf kurze Distanz treffen kann, ist relativ hoch. Ich hätte den Streich nicht gespielt, aber gut, die waren ja auch schon vielleicht ein bisschen benebelt, nicht mehr so ganz entscheidungsfähig. Und dann, ja, kommt man vielleicht auch mal auf dumme Ideen, war halt so leider echt eine ziemlich dumme Idee. Aber es ist auf jeden Fall eine lustige Szene irgendwie. Und ich finde, ich mag diesen ganzen Bereich oder diesen ganzen Abschnitt in seinem Haus eigentlich ziemlich gerne, weil außer Bill Murrays Zombie-Verkleidung gibt es dort ja keine Zombies. Und dass der Film dann doch auch eine lange Strecke fast hat, könnte man sagen, in der auch gar keine Zombies vorkommen. Ja. Und das ist, glaube ich, fast meine Liebste, weil dort halt man richtig bemerkt, okay, wie die sich irgendwie alle anfreunden und da mal so ein bisschen Gefühle hochkommen, ist mal ein bisschen lustig wird auch. Oder halt, wo man halt auch merkt, okay, die Leute haben jetzt auch das erste Mal richtig Spaß. Ist jetzt
ja, sie interagieren, ne? Wunderbar, genau. Miteinander.
Genau, und das fand ich fast so, also hat mir, glaube ich, fast am meisten Spaß gemacht, die Zeit, wo gar keine Zombies da waren. Und deswegen mag ich den Bereich, den ganzen Abschnitt so gerne. Bill Murray macht es noch ein bisschen lustiger, aber ich glaube, das hätte auch ohne ganz gut funktioniert, einfach da in so einem großen Haus zu sein und sich irgendwie ja, ein bisschen besser kennenzulernen.
Ja, das ist ein guter Punkt, den du da erwähnst. Vor allem finde ich es auch gut, dass der Film halt hier noch nicht so früh Columbus und Wichita zusammenbringt, was natürlich irgendwie klar ist, dass das passieren wird, sondern dass er halt die eher ungewöhnlichen Konstellationen hier, ne? Also Columbus ist mit Little Rock in Bill Murrays Privatkino und Tallahassee und Wichita sind halt die mit Bill Murray abhängen und kiffen und so weiter, was man vielleicht auf den ersten Blick nicht vermuten würde, dass diese Konstellationen hier aufgesplittet werden. Und ich finde auch, das ist auch echt ein schöner Moment, weil halt viel Good Vibes, ganz viele versprüht und eben diese Interaktion zwischen den Figuren. Aber André, ich glaube, du bist ja auch ein großer Fan von Bill Murray. Das war, als man das damals zum ersten Mal gesehen hat, ne, als es so auch angeteased wurde, man dachte erst so, hä, haben die jetzt wirklich Bill Murray da drin? Aber man sieht ihn ja erst nur von hinten und die Haare sind halt, es ist halt eine Perücke und dann denkt man erst so, okay, die werden ihn jetzt gar nicht von vorne zeigen, das wird nicht der echte Bill Murray sein. Und dann auf einmal ist er wirklich da und dann halt diese Konsequenz in diesem Gag, der sich hier so langsam aufbaut, mit der Konsequenz dahinter. Wie hast du das wahrgenommen? Wie sehr hast du es genossen, dass Bill Murray hier auch noch in diesem Gag ja auch noch wieder sein brillantes Comedy-Timing drin hat, ne? So diese Selbstironie, ich glaube, Little Rock fragt ihn ja noch, Mr. Murray, bedauern Sie irgendwas? Und so seine letzten Worte, ja, Garfield vielleicht, ne? Und auch den Gag, den er ganz am Ende macht mit seinem letzten Atemhauch, ne? Also, dass er selbst da noch einen Gag beimacht, ist halt, also ich finde es großartig. Aber wie hast du es damals wahrgenommen und wie nimmst du es heute wahr?
Ja, damals war es auf jeden Fall eine große Überraschung. Also man hat davon halt was gehört, ne? Oder man hat was gehört mit Cameo vielleicht oder so, weil es ja nicht gespoilert wurde. Aber die Szene kam dann doch schon überraschend, wenn man das vorher noch gar nicht wusste so richtig. Und genau, wie du sagst, es wird erst so angeteasert, denkt, okay, vielleicht machen sie einfach diesen Gag so, es soll Bill Murray sein, aber ne, er wird gar nicht gezeigt, ne? Ja. Dann verschwindet der auch schon wieder und so, aber dass er dann wirklich halt drin ist und wie du sagst, halt auch seine Personality durch da voll reinbringt, mit seiner Art, mit seinen Gags, mit seinem Schauspiel, mit seiner, wie du sagst, absoluten Selbstironie, so, das ist ja sein Markenzeichen auch, das trägt er da halt einfach richtig gut rein und die Szene ist halt einfach wirklich iconic und war nicht umsonst ja auch dann ewig, ja, viel referenziert und immer überall aufgegriffen eben und ja, wie gesagt, ist bis heute ja auch, wenn man immer wieder guckt, immer so ein kleines Highlight des Films, weil Bill Murray einfach natürlich fantastisch ist. Von daher, ja, also funktioniert natürlich immer noch, ist nicht mehr über die Überraschung da, man weiß es natürlich, aber es ist immer noch eine super coole Szene einfach.
Theresa, wie sehr warst du überrascht, dass der Film zwar irgendwie, ne, wir haben es eingangs, als du noch nicht da warst, auch gesagt, dass das oft Zombieland als irgendwie als US-Variante von Shaun of the Dead bezeichnet wird, aber wie sehr warst du überrascht davon, dass der Film gar nicht so sehr auf der Metaebene funktioniert wie Shaun of the Dead, also dass es hier vergleichsweise wenig Anspielungen auf andere Horrorfilme, Zombiefilme generell gibt und dass es gar nicht so sehr vorausgesetzt wird wie eben bei dem britischen Pendant?
Was heißt überrascht?
Beziehungsweise hast du es erwartet oder ja, vermisst vielleicht sogar?
Nee, also ich finde, so die Metaebene, wenn die gut gemacht ist, ist die immer cool, aber ein Film braucht die jetzt auch nicht, um gut zu sein. Also ich finde, der hat hier genug eigene coole Ideen mit einem eigenen Regelwerk, was an die Person angepasst ist und ein bisschen ja auch an die Persönlichkeit von Columbus. Und das fand ich cool. Und das fand ich auch ausreichend, da halt praktisch so ein eigenes kleines Regelwerk zu eröffnen, um sich nicht auf das von anderen beziehen zu müssen. Natürlich übersteigen sich bestimmte Dinge, aber mir hat es jetzt nicht gefehlt. Und ich habe das jetzt auch nicht gesucht und erwartet, sag ich mal. Ich hatte generell jetzt gar nicht mal so viele Erwartungen an den Film. Habe mich auch nie wirklich halt mit dem beschäftigt. Deswegen, ich wusste auch gar nicht, worum es inhaltlich eigentlich so richtig geht. Nur, okay, irgendwie Leute und Zombies, ich schau mal, was passiert. Und entsprechend war ich da auch nicht enttäuscht und mir hat es jetzt hier auch nicht gefehlt.
Wie natürlich war für dich die emotionale oder die Entwicklung der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Columbus und Wichita? Also klar, ich glaube, man erwartet das irgendwie, aber hat das für dich trotzdem funktioniert, auch aufgrund der doch sehr beschränkten Laufzeit des Films, die jetzt auch nicht so viel ermöglicht da eigentlich?
Ja, es fühlt sich ein bisschen erzwungen an, finde ich. Es ruiniert jetzt nicht den Film für mich, die Beziehung von den beiden. Aber irgendwie, ja, ich habe schon so gedacht, so ja, wahrscheinlich läuft da noch was. Und gleichzeitig dachte ich mir auch, ich glaube, in der Realität wäre es sehr unrealistisch, weil ich habe das Gefühl, eigentlich matchen die irgendwie nicht so gut. Und
wird man wahlloser in einer Apokalypse? Willst du das damit ja, sagen?
Das wäre jetzt das Nächste, was ich sagen würde, aber vielleicht, wenn man so die letzten Menschen auf dem Planeten ist, weiß ich auch nicht, bei wem ich dann ja sagen würde, wo ich sonst eher sagen würde, nee, lieber nicht. Ne? Also möchte ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster hängen, so. Ja, ich fand's wirkte halt so ein bisschen erzwungen und gerade am Ende, sag ich mal, weil am Anfang, oder das heißt am Anfang so in der Mitte in Bill Murrays Haus, kommt's dann ja doch noch nicht zu einem Kuss. Und das dann halt am Ende, nachdem er sie gerettet hat, dachte ich mir so, ja gut, irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass es in einem Moment passiert, wo es dann so aus Liebe passiert und nicht so aus so einer Euphorie, weil jetzt alle noch leben. Das fand ich ein bisschen der weniger gelungene Teil vom Film, würde ich sagen. Auch in der Figurenkonstellation.
Ja, das ist so ein bisschen, André, vielleicht die Hinleitung zu einer gewissen, ja, das ist, also wir sind jetzt an dem Punkt angelangt in der Geschichte, bei dem Showdown, bei dem ich dann meine Kritikpunkte finde, weil hier auf einmal der Film, ne, wir haben den Showdown in diesem Pacific Playland, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie eine Anspielung an die Griswolds ist, weil die haben, glaube ich, in dem wie heißt denn der Vacation, ne? Heißt er im Original. Der
Christmas Vacation.
Ja. Nee, der andere. Der andere Teil, wo sie durch Amerika reisen, wo sie in dieses Woolly Wonderland oder sowas reisen wollen.
Ach so, das.
Der erste Teil quasi aus der Reihe. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die da. Aber da reisen sie auch quer durch Amerika, um einen Vergnügungspark zu erreichen. Und ich dachte irgendwie die ganze Zeit, ja, Das wäre so eine Anspielung darauf. Aber da landen sie dann zumindest erstmal Wichita und Little Rock und fahren dort mit den Attraktion dort und sind auf so einem Power Tower dort oder auf so einem freien Fall Tower dort und plötzlich kommen die Zombie-Horden, überrennen diesen Vergnügungspark und es mündet dann letztendlich irgendwie in einem klassischen Action-Finale aus jedem x-beliebigen anderen Film. Und das war das, wo ich dachte, ja, das ist echt ehrlich gesagt ein bisschen generisch. Und ich finde, der Film vergisst hier auch sein Genre so ein bisschen. Zum einen den Teil der Komödie, weil eigentlich passiert hier eigentlich nichts Komödiantisches mehr im Finale, wenn man mal so ein paar kleine Sachen, wie das ein Zombie ausgerechnet in der Geisterbahn von so einem Pappgespenst dort gefressen wird, so eine Sachen halt. Aber prinzipiell vergisst er so ein bisschen seine Leichtigkeit und hat dann so ein klassisches, ja, dramatisches Finale. Und dann kommt auch noch der, natürlich muss der Mann oder die beiden Männer müssen die beiden Frauen retten. Das ist alles so ein bisschen, da dachte ich so, okay, habt ihr irgendwie vergessen, was so die letzten 70 Minuten passiert ist, André? Das war so mein Gedanke zum Finale. Ist vielleicht auch ein bisschen überstreng gesehen, aber das ist tatsächlich das, was den Film bei mir, so viel schon mal vorweggenommen, den Film jetzt für die absolute Spitzenklasse, also davor, wie sagt man?
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Das Gegenteil von retten, bewahrt.
Ich weiß schon, was du meinst. Sehe ich halt irgendwie nicht so super kritisch irgendwie hier, weil es ist halt nun mal, sie haben halt dieses Ziel, das war immer von Anfang des Films kommuniziert, das ist ihr Ziel. Ja, sie haben irgendwie gehört, wie es halt immer in so Zombie-Apokalypsen ist, irgendwer hört, da soll es irgendwo einen bestimmten Punkt, soll es noch das gelobte Land geben, ne, wo Rettung naht, da ist irgendwie eine gesicherte Zone und so weiter und so. Und sie haben das halt über diesen Freizeitpark gehört. Und es war immer ihre Journey, da hinzukommen, weil sie glauben, da gibt's Rettung. So, das war auch schon der Plan ohne den Vierer-Squad, ja, sondern das war ihr Ziel, ihr Plan. Und die verfolgen sie halt wirklich konsequent bis zum Ende und lassen dafür eben auch immer wieder die Truppe hinter sich, weil das ihr Ziel ist. Und ja, sie haben sich halt nun mal geirrt. Und es ist halt nicht die versprochene Festung oder es ist keine Zuflucht, die sie erhofft haben. Und dann eben natürlich durch eigene Doofheit, aber dadurch, dass sie eben dann da alles einschalten, locken sie halt die Zombies an und bauen sich halt gleich selbst eine Todesfalle. So, das ist, kann natürlich einfach, das kann passieren. Das hätte auch genauso natürlich den Typen passieren können. Das hätte genauso gut den anderen beiden passieren können und dann hätte die Situation umgedreht vielleicht stattgefunden oder halt mit einem Mix-Team oder whatever. Von daher, ja, ich verstehe, wo du herkommst, so, ne, dass am Ende, obwohl sie eigentlich halt schon taffe Frauen sind und sich halt selbst durchschlagen, ganz klar, und ja auch immer wieder beweisen, dass sie auch smarter sind als die Boys, dass sie am Ende quasi in der Falle sitzen und dann das Rettungskommando eintreffen muss. Ja, verstehe ich, wo du herkommst, aber wie gesagt, es ist halt einfach, sie haben sich selbst eine Death Trap gebaut in dem Moment. Das hätte umgekehrt genauso passieren können. Und von daher, wie gesagt, ist es halt, hänge ich das nicht so hoch auf, aber ich verstehe halt, wo du herkommst.
Vielleicht sind die beiden Frauen noch gar nicht die cleveren, weil wenn man mal genau den Film rekapituliert, weil Theresa hat vorhin schon gesagt, dass diese Sache mit Bill Murray schon ein bisschen fahrlässig ist, dass er da reingegangen ist und eigentlich alle wissen, dass vielleicht Columbus ein bisschen nervös sein könnte und dann vielleicht sofort mit einer Waffe loslegen könnte. Passiert es ja, als die sich kennenlernen in dieser Mall. Erinnert ihr euch an diesen Trick, den Wichita und Little Rock anwenden, um die beiden Herren auszutricksen, als sie ja so tun, als wäre Little Rock gebissen worden und kurz vor der Verwandlung stehen. Da fuchteln Tallahassee und Columbus eigentlich die ganze Zeit mit dieser Schrotflinte vor dem Kopf rum von Little Rock. Und da frage ich mich so die ganze Zeit, woher wussten die beiden Mädels jetzt, dass sie nicht einfach den abknallen?
Das ist wahrscheinlich dann Berufsrisiko, ne? Also
da frage ich mich halt, wie konnten die beiden Frauen so lange überhaupt überleben in dieser Apokalypse?
Also ich glaube eher, das ist so ein gewisses Risiko, was du halt eingehen musst, um Leute zu verarschen. Und entweder sie lassen sich verarschen oder sie lassen sich halt nicht verarschen. Weil mit Ehrlichkeit kommt man vielleicht in dieser Zeit dort auch nicht mehr super weit. Wenn man einfach sagt, hier, ich brauche Hilfe, könnt ihr uns mitnehmen? Oder könnt ihr uns vielleicht eine Waffe geben? Es wäre echt lieb von euch. Und ich glaube, dann gehört das einfach dazu, da auch so ein paar riskante Sachen zu machen und zu riskieren, dass es halt schief geht, weil, naja, keine Waffen zu haben, würde im gleichen Ergebnis enden. Wird man halt von Zombies zerfleischt, anstatt von irgendeinem Typen erschossen. Ob das jetzt einen großen Unterschied macht am Ende, weiß ich auch nicht. Und dann ist das Risiko das vermutlich wert.
Wie fandst du das Finale?
Ich jetzt?
Ja.
Ich musste tatsächlich an Dead Island 2 denken, was ich jetzt halt erst gespielt habe,
ja.
Wo mir jetzt klar wird, wo die Ideen von dort herkommen, weil da ist man ja auch an einer Ecke oder am Anfang ja in Bel Air oder ja. Beverly Hills und dann am Ende ist man ja auch in so einem Freizeitpark und ich meine mich erinnern zu können, dass ich da vor 2 Wochen gegen einen Clown gekämpft habe und dann habe ich das jetzt so gesehen und dachte mir so, ach ja, okay.
Exakt.
Hier kommt's her. Und das war eher so Gedanken, die ich dann da hatte. Ja, ich fand es aber auch, ehrlich gesagt, ein bisschen, naja, nicht so schlau, da die kompletten Lichter und die Musik und alles anzumachen, bevor man gecheckt hat, wie dort überhaupt die Lage ist. Weil das war, sobald alles anging, wusste ich, okay, jetzt haben sie eigentlich keine Chance mehr alleine. Das schaffen die jetzt nicht zu zweit. Und das fand ich halt auch ein bisschen schade, weil ich halt dachte, okay, eigentlich, so wie sie uns bisher dargestellt wurden, sind sie nicht so blöd, dass sie die einfach da alles anschalten und dann mit der, und dann einfach schön Achterbahn fahren gehen. Das kann mir eigentlich niemand erzählen.
Und ich frage mich immer, das ist genau der Punkt, den du vorhin, und da überlege ich gerade, ob das nicht der Punkt ist, an dem du vorhin die Schneeglaskugel da erwähnt hast, dass wenn du auf einmal da bist in diesem Pacific Playland und zum Beispiel ihre Schwester war ja noch nie in so einem Vergnügungspark und das ist genau so, wie sie sich erhofft haben und es ist ein leerer Vergnügungspark, ob du dann dein Gehirn nicht automatisch diese Glücksendorphine ausscheidet und dein rationales Denken verhindert und du einfach im Moment glücklich sein kannst. Und das dann vielleicht ausblendest, dass es vielleicht das darstellen soll, diese, dass du auf einmal diese Leichtigkeit, diese Glückseligkeit hast und die Zombies ausblendest einfach vielleicht.
Ja, denke ich ehrlich gesagt nicht, weil sie kommen ja auch nicht rein und stehen direkt vor diesem Riesen, vor dieser Anlage, wo man es halt anmachen kann. Ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Das ist ja auch erstmal
der Knopf.
Den Knopf, genau. Sie ist ja auch erstmal eine Entscheidung, die man treffen muss, das zu suchen und das dann zu treffen. Also es ist jetzt ja nicht, keine Sache, die man aus dem Affekt entscheidet. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, glaube ich, schon auf eine Art gewesen. Und deswegen glaube ich, wenn man schon so lange dort überlebt hat, dass man doch eher vermutlich ein bisschen vorsichtiger ist. Ich meine, weiß ich nicht so ganz. Kann natürlich auch sein, dass man dann da doch ein bisschen, ja, ein riskanteres Verhalten an den Tag legt. Aber das war halt sowas, wo ich mich so ein bisschen geärgert habe, weil ab da wird es dann halt irgendwie relativ vorhersehbar. Und es bleibt dann ja auch relativ vorhersehbar. Ab da passiert eigentlich ja nichts. Ja, nichts Spannendes mehr ist zu hart gesagt, aber nichts Überraschendes, sagen wir es so. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade, weil der ganze Film davor schon immer mal Wendungen genommen hat, die ich nicht erwartet habe. Und das fehlt dann halt so im Finale komplett. Das möchte ich nicht zu weit aus Fenster nehmen. Ich würde sagen, das hätte ich komplett so vorhersagen können, wie es dann passiert. Im Großen und Ganzen.
André, glaubst du, dass der Film mit dem Ausblick auf Kultfilmpotenzial geschrieben und gedreht wurde? Weil das habe ich tatsächlich des Öfteren gelesen in der Rezeption dieses Films, dass es bewusst darauf anlegt, ein potenzieller Kultfilm zu werden. Siehst du das auch so oder glaubst du, dass das eher aus einem natürlichen Prozess entstanden ist, dass er das letztendlich, ja, kann man glaube ich schon sagen, auch geworden ist?
Oh, schwierig zu sagen. Das ist halt alles wieder immer, das ist Definition, was ist Kultfilm, was ist Definition. Er ist geschrieben, um halt irgendwie Popculture relevant zu sein, sage ich mal. Er ist geschrieben, wie gesagt, er tackelt halt so die alle Checkboxen seiner Zeit, diese ganze Comichaftigkeit, dieses poppige, overstyled, das ist auf jeden Fall klar. Da will er schon, er will selbst eine Referenz werden, so hat man das Gefühl. Also er möchte gerne referenziert werden mit dem Bill Murray Gag, mit diesen Schriftarten. Also man hat das Gefühl, man hat sich gehofft, dass das halt auch digital dann übertragen wird, dass das so ein eigenes, ja, so ein eigenes Stilistik irgendwie wird oder so. Also das würde ich vielleicht sagen, dass auf Kultfilmpotenzial, die finde ich immer so schwierig zu beantworten oder schwierig zu sagen, woran man das eigentlich festmachen kann. Aber ich würde sagen, er ist auf jeden Fall so inszeniert, dass er halt diese Popculture-Referenztauglichkeit hat.
Was mir, Theresa, gut gefallen hat an Zombieland, ist die Tatsache, dass er es schafft mit einem, das setze ich jetzt in Anführungszeichen, relativ geringem Budget, es sind immerhin noch 23 Millionen Dollar, ich weiß, aber ich finde, dass der Film deutlich teurer aussieht, dass er damit ein ziemlich gutes Worldbuilding geschafft hat. Also dass wir ich finde diese verlassene, zombifizierte Welt, die dort präsentiert wird, eigentlich ziemlich authentisch, auch hinsichtlich dessen, dass wir uns eben noch vor The Walking Dead zum Beispiel befinden, die das vielleicht natürlich noch ein bisschen krasser evolutioniert haben, dieses Gefühl. Aber ich finde, dass der, also für 20 Millionen Dollar, ne, wir haben dort diesen Autobahn, Abschnitt dort, da liegt ein, ist natürlich CGI, aber es ist halt trotzdem da, ein kaputtes Flugzeug und viele zerstörte Autos und auch die ganzen Gebäude, in denen wir uns befinden. Klar, es sind nicht viele Setpieces, das haben wir schon festgestellt, aber es sind durchaus aufwendige Setpieces teilweise bei, wie eben zum Beispiel der Vergnügungspark.
Ja.
Und muss ich sagen, also ich finde, der hat eine sehr glaubhafte Welt, ohne jetzt zu viel zu erzählen darüber, was vielleicht geschehen ist in der Zwischenzeit.
Ja, genau, das mit dem, das, was man sieht, ist dann halt aber auch richtig groß und aufwendig. Ich meine, Bill Murrays Haus war jetzt wahrscheinlich, ist wahrscheinlich nicht sein eigenes Haus, aber trotzdem so ein großes Haus zu mieten, irgendwie für so einen Film. Also, wird jetzt auch ein bisschen mehr kosten, wahrscheinlich mehr Miete, als ich jetzt hier zahle. aber auch so der Freizeitpark, da, wenn man den so ein paar Tage mietet, ist bestimmt auch teuer und dann noch entsprechend modifiziert. Und ich finde auch, dass das CGI, was drin ist, wie zum Beispiel sowas wie mit dem Flugzeug, ist mir gar nicht aufgefallen. Also wenn man jetzt nicht explizit danach sucht und einen kleineren Fernseher hat als du, dann, finde ich, bekommt man das auch gar nicht so richtig mit. Und das ist ja auch immer ein gutes Zeichen, wenn das CGI so gut ist, dass es sich die meiste Zeit wirklich auch im Film versteckt und nicht weiter auffällt, dass es drin vorkommt. Und das finde ich halt auch klasse einfach. Weil ja. Das stört mich dann ja doch die meiste Zeit, wenn es so offensichtlich irgendwie ist. Und das hat man hier, finde ich, weiß nicht, korrigiert mich mit euren größeren Fernsehern, finde ich, hat man hier eigentlich nicht, dass einem das so direkt ins Auge springt.
Ja, es ist halt, ne, André, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, in dem Fall eigentlich so auch an der Grenze, weil wir haben auf der einen Seite echt tolles Make-up, ne? Ich finde, die Zombies sehen super aus, die Verletzungen sehen super aus, die Splatter-Effekte, die vorhanden sind, sehen auch richtig gut aus, weil sie auch alle handgemacht sind. Wahrscheinlich sieht man da dann auch das Budget, was reingeflossen ist. Und dann nimmt sich der Film halt eben die Möglichkeit, mit CGI nachzuhelfen bei Sachen, wo man dann auch denkt, wo ich jetzt denken würde, okay, ich verlange jetzt nicht von der Zombie-Komödie, dass die dort ein echtes, abgewracktes Flugzeug noch auf eine Autobahn ziehen, nur für diesen einen einsekündigen Shot. Da denke ich so, okay, macht CGI. Ich finde, das CGI, okay, ich erkenne es, du wahrscheinlich auch, aber es ist nicht so, dass man sagt, okay, also das hätte man jetzt auch mit Handarbeit lösen können, so in dem Sinne, ne? Also es wird immer dann verwendet, das CGI, wenn man sagt, okay, das wäre vielleicht jetzt ein bisschen zu viel Aufwand gewesen, unnötiger Aufwand, unnötiger Kosteneinsatz sozusagen. Und von daher finde ich, funktioniert dieser Film auf dieser Ebene, weil du eben halt das, was wir als Horrorfans erwarten, handgemachte Splatter-Make-up-Effekte, die sind halt da, ne?
Absolut. Und wie du schon sagst, da sieht man halt auch die Qualität des Films, da sieht man das Budget. Und da ist halt eine Wertigkeit drin, die das Ganze auch untermauert, dass halt dem Ganzen einfach auch einen runden Schliff letztendlich gibt. Und du hast halt eben, wie du gesagt hast, du hast halt trotzdem die ernstzunehmenden Effekte, trotz des Humors eben. Es ist eben keine reine Komödie, die auch jetzt wirklich irgendwie eine FSK 12 anstrebt unbedingt und eben blutleer ist und alles nur andeutet, damit hauptsächlich irgendwie alle Zielgruppen angesprochen werden können. Sondern er liefert halt dann trotzdem für die Zombie-Fans irgendwie einen gewissen Härtegrad noch dazu. Und das alles eben auf einem handwerklich eben sehr guten Niveau. Und wie gesagt, ne, einige Blutspritzer auch CG gemacht, klar, findet sich schon wieder, aber gibt auch eben genug Practicals, die irgendwie drin sind und wo man merkt, dass sich halt so oft da eben Mühe gegeben wurde, das Ganze zum runden Ding zu machen, nicht einfach nur auf diesen Comedy-Aspekt abgezielt hat, sondern auch wenn jetzt, wie gesagt, das ganze Horror, ne,
ja,
haben wir schon gesagt, Suspension gibt's nicht wirklich. Aber dass zumindest die Facetten des Zombie-Films irgendwo drin sind.
Der Film hat, auch wenn wir ihm natürlich so diese absolute Tiefgründigkeit so ein bisschen abgesprochen haben, hat durchaus, wie ich feststellen musste, eine filmwissenschaftliche Relevanz, André, und zwar in dem Sinne, dass an dem Film sehr gut zu beobachten ist und dass der Film das auch bewusst, glaube ich, darauf ankommen lässt, dass wir eigentlich eine sehr harte, grafische Darstellung von Gewalt haben, die aber einfach durch die Tonalität eben ja fast schon abgeschwächt wird, obwohl es, wenn es in jedem anderen Film drin wäre, halt eigentlich teilweise krasse Gewalteinwirkung wäre. Und hier wird dann einfach ein Zombie-Kill of the Week eingeblendet und dadurch lachst du auf einmal plötzlich, obwohl eigentlich super drastische Sachen passieren und dass man anhand dieses Films eben sehr gut die Wirkung von Gewalt differenzieren kann in einem dramatischen Kontext und in einem komödiantischen Kontext. Und ich finde tatsächlich, dass das so ist, weil der Film eben, klar, das ist jetzt nicht das erste Mal, ne? Wir sprechen ja fast wöchentlich darüber, wie jetzt irgendwie in einer gewissen Tonalität Gewalt anders wirkt, aber dieser Film ist fast ein Musterbeispiel, finde ich, dafür, weil er, wie du eben schon gesagt hast, der will gar nicht erst versuchen, irgendwie eine PG-13 oder sowas Komödie zu sein, sondern der hat halt trotzdem die Gewaltdarstellung, die jetzt auch in Dawn of the Dead zum Beispiel hat, in ihrer Drastik, nur eben, hier lachst du drüber und ich finde, das ist schon so ein bisschen auch ein Spiegel für uns. Und das meine ich gar nicht abwertend, ne? Also man
sagt ja, nee, natürlich ich weiß, was du meinst.
Aber
ja,
ich finde, er stellt es halt gut dar, in einem anderen Kontext werden wir halt schockiert. Und hier lachen wir drüber, obwohl es ein und dieselbe Gewalt ist.
Ja, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist halt, aber ich meine, das ist bei Shaun of the Dead ja das Gleiche, ne? Also, das meine ich aber damit, wenn ich sage, die wissen ja trotzdem, für wen der Film gemacht ist. Also natürlich kann man den auch gucken, wenn jetzt nicht irgendwie, gerade Zombieland, wo wir schon gesagt haben, der nicht wirklich viele Referenzen hat, für den du für Gags jetzt irgendwie nicht ein Dawn aus das Original Dawn kennen musst oder Night of the Living Dead oder sowas, ne? Der nicht ganz klar auf die Oldschool-Horror-Fans abzielt, sondern Zombieland kannst du ja auch genauso gucken, wenn du noch nie in deinem Leben vorher einen Zombie-Film gesehen hast, ne? Dann verstehst du vielleicht manche Regeln noch nicht so gut, als wenn du schon ein paar gesehen hast, aber er funktioniert trotzdem. Aber letzten Endes wissen sie halt natürlich auch trotzdem, für wen, wer natürlich trotzdem so die spitze Zielgruppe ist, die Kernzielgruppe, nämlich irgendwo doch Zombie-Fans, die schon einige gesehen haben und sich das Ganze dann eben als Persiflage irgendwie angucken. Und trotzdem eben, wie gesagt, wollen die ja, wie wir eben auch, eine gewisse Härte sehen, weil es eben zum Zombie dazugehört, dass da eben ein bisschen rumgesplattert wird und da Blut fließt, weil es immer noch Horrorfiguren sind und Horror und Monster sind eben, die Schaden anrichten am menschlichen Körper und umgekehrt. Und ja, also von daher, Spiegel vorhalten, natürlich, wie gesagt, wenn in irgendeinem absolut humorbefreiten Slasher jemand zerhackt wird, dann lachen wir auch nicht. Höchstens so aus dieses typische, boah, war das hart, Schmunzeln, ne? Dieses, was man ja auch mal kennt, man lächelt ja dann oder lacht mal gern auch so einen harten Kill ja irgendwie weg, wenn er sehr drastisch ist. Aber hier ist es ja, wie du sagst, es wird ja unterfüttert mit den Stilistiken dieses Films, mit diesen Einblendungen, mit der Erzählweise, mit poppiger Musik. Und das ist hier wieder, das ist ja wieder der Gesamtkontext. Gerade sowas so Musik und die Tonalität einer Szene ausmachen kann und wie das Ganze dann eben auf die Zuschauer wirkt, das ist ja sowieso, das kannst du an tausend Beispielen halt abmachen. Du kannst die gleiche Szene mit vier verschiedenen Musikstilen irgendwie unterlegen und sie bekommt eine ganz andere Wirkung. Jetzt mal, wie gesagt, diese Text-Layovers und so weiter mal außen vor genommen. Aber nimm nur mal Musik. Musik kann eine ganze Szene komplett ändern und das beweist der Film ja wieder eben. Da spritzt irgendwie Blut, da wird irgendwas damit durchgerissen, dazu läuft irgendwie ein poppiger Song und ein witziger Spruch wird eingeblendet und schon ist es Comedy. Nimm das Ganze raus und leg irgendwie eine bedrohliche Musik drunter und es wirkt halt komplett ernst und anders so. Das ist halt immer so. Von daher, dass letztendlich für mich ist es halt hier, sie wissen halt, dass der Fanservice ist. Der Fanservice ist, da muss schon Blut rein, sonst sagen halt die Zombie-Fans, lame.
Es ist im Prinzip ja so, Theresa, dass eigentlich ja niemand so richtig stirbt in dem Film. Wir haben zwar vorhin schon gesagt, es sind ein Bodycount von über 150, aber es sind halt eher so Zombies, die erschossen oder getötet werden oder zerhackt werden. Aber keine unserer vier Hauptfiguren kommt irgendwie zu Schaden. Und auch in dem Gegenwartshandlungsstrang kommt einfach auch kein Mensch zu Schaden, außer Bill Murray, der aber ausgerechnet von Columbus erschossen wird, also auch nicht durch Zombies getötet wird. Fehlt dir dadurch vielleicht etwas die tatsächliche Gefahr im Film, dass vielleicht wir auch ein bisschen um unsere Hauptfiguren so richtig bangen können? Also bei mir ist es schon so, dass ich schon irgendwie das Gefühl habe, dass unsere Figuren eigentlich nicht in Gefahr sind. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass eine der Figuren, der vier Hauptfiguren sterben könnte im Film zum Beispiel. Und dadurch sind die Zombies ja eigentlich gar nicht so große Gefahr, ne? Weil eigentlich stirbt niemand im Film.
Ja, das.
Weil alle schon tot sind, natürlich, aber.
Ja, das stimmt, aber mich hat es jetzt in dem Fall nicht gestört, weil das jetzt kein Film ist, den ich gucke, um mich irgendwie zu gruseln oder massivst angespannt zu sein. Irgendwas in die Richtung. Da gucke ich dann ja nicht Zombieland, wenn ich sowas sehen möchte, weil hier möchte ich ja auch irgendwie einen gutes Outcome am Ende haben. Also ich finde, in so einem Film ist das vollkommen in Ordnung und hat mich da jetzt eigentlich nicht gestört, dass die alle relativ sicher waren. Ich wollte noch mal zur Gewalt auch sagen, dass ich am Anfang sehr, also ich finde auch vor allem den Einstieg richtig knackig, wo dann ja auch direkt Kinderzombies und sowas kommen, wo ich dachte, oh, okay. Hab dann noch mal kurz nachgeguckt, weil ich mich tatsächlich fast gewundert habe nach den ersten anderthalb Minuten oder nach der ersten Minute, dass der eine 16er-Freigabe hat, weil ich dachte, wenn das so weitergeht. Also ich habe mich tatsächlich gewundert, wie brutal der ist. Es wird dann halt im Laufe des Films relativiert es sich halt, wie ihr gerade schon gesagt habt, ne? Aber ich war erstaunt darüber am Anfang, wie drastisch der im Grunde genommen ist, weil ich dachte, dass der deutlich weichgespülter wäre.
Ja, André, runden wir das Ganze ab. Wie ist dein Fazit ausgefallen nach diesem Rewatch?
Ich hatte auf jeden Fall wieder Spaß mit Zombieland. Ich finde, der Film funktioniert immer noch sehr, sehr gut in seiner Gesamtheit einfach. Er geht schnell rein. Das Pacing ist halt super. Der dauert 88 Minuten. Fühlt sich auch genauso an. Er hat perfekte Länge. Er flutscht halt durch. Er hat keine großen Längen oder eigentlich gar keine Längen. Er ist super rasant, nimmt sich aber immer wieder, wie gesagt, kurz mal Zeit auch dann, um die Charaktere ein bisschen weiter voranzutreiben und ihre Intentionen klar zu machen, so. Er schafft eine super Mischung, bleibt aber irgendwie nie stehen, ne? Es gibt keine irgendwie ellenlangen, komischen Verschanz-Szenen, die irgendwie den Film ziehen und so weiter. Wie gesagt, kleiner Wink zu Sean, ne? Wo wir auch gesagt haben in der Folge, dass er sich am Ende so ein bisschen zieht, nachdem er am Anfang auch so viel Tempo macht. Ich finde, das macht Zombieland tatsächlich ein bisschen besser, rein vom Tape-Pacing her, weil er sich wirklich da überhaupt gar keine, so Runterziehmomente oder Entschleunigungsmomente, die liefert, die halt, wie gesagt, den ganzen Fluss irgendwie aufhalten. Das macht er halt überhaupt nicht und das ist super. Die Gags funktionieren größtenteils immer noch gut. Das Timing ist super. Der Cast funktioniert. Das Ensemble spielt super zusammen, so, das harmoniert total. Die kleinen Gags eben vom Twinkie bis zu Bill Murray, so, diese kleinen Iconic Gags sind immer noch super. Dass ich halt echt ein paar Sachen so, die man sich in Erinnerung behält, geschaffen. Vielleicht ist das dieses Kultpotenzial, was du beschrieben hast, Chris, wenn man das so sehen möchte. Und er hat halt immer noch trotzdem auch die Härte drin, ist ordentlich blutig. Dazu halt diese ganze Übercoolness, die aber auch gut funktioniert. Ist nie zu drüber, es ist auch nicht zu viel. Nicht so, dass es nervig wird, sondern ist immer eben gut punktuell in den Film eingearbeitet. Mit dem Regelwerk und so weiter. Ist da sehr konsequent auch, was das angeht. Und von daher, das funktioniert immer noch alles super. Wie hat erst so ein paar in die Jahre gekommen, eine Gag sicherlich. Und das Finale könnte meiner Meinung nach insgesamt irgendwie cooler sein. Ich finde, sie hätten einen runderen Abschluss oder einen, weiß ich nicht. Ich finde das Setting des Finales irgendwie, dieser Jahrmarkt, so ja, ist okay. Aber so eben dieses, letztendlich trotzdem diese Death Trap-Geschichte, weiß ich nicht. Hätte ich mir ein bisschen was anderes gewünscht. Es ist auch sehr on the nose, natürlich auch mit dem Clown dann, der Endboss ist und so, ne? War ja klar von Anfang an, dass er nochmal auf so seinen Nemesis treffen muss. Das sind diese Videospiel-esken Dinge, wo Theresa ja auch Dead Island 2 benennt, passt total.
Über den du natürlich auch am Anfang weißt, okay, wenn er jetzt schon explizit sagt, er hat eine Phobie vor Clowns, also muss ja nochmal kommen, ne?
Ja, genau. Das sind so Sachen, die sind sehr, sehr auf die Nase gebunden, aber es ist okay so, ne? Von daher, so, es ist sicherlich nicht der perfekte Film oder der perfekte Film seines Genres irgendwo und auch Sean finde ich immer noch in seiner Gesamtheit einfach besser, weil er trotzdem irgendwie, ne, natürlich noch ein besonderer ist, ein bisschen, in Anführungszeichen, cleverer mit den Referenzen und so weiter. Zombieland ist halt so ein Snack. Zombieland ist ein richtig guter Snack, so, der macht halt Spaß, der geht schnell vorbei, der paced super durch, hast eine gute Zeit, fertig. Und das macht da wirklich alles sehr, sehr gut und ich hatte wieder eine gute Zeit und bin da auch wieder bei 4 Sternen und im Herz, so, ich mag den, der ist irgendwie auf seine Art so ein bisschen zeitlos, wenn man einfach Bock auf echt so was Kleines, Schmissiges hat, so was man, ey, wo man wieder zu snackable und nicht groß aufpassen oder nicht groß mitdenken, einfach so kleiner Feelgood-Spaß irgendwo mit Zombies. Dafür ist er immer noch echt gut, funktioniert immer noch sehr gut und ist gut gealtert.
Was war deine Sterne?
Ja, 4.
4, ja. Gehe ich komplett mit, finde auch, also wie du schon gesagt hast, ne, kurz, knackig und ist wirklich ein Film, der wirklich witzig ist, an dem ich auch wirklich lachen muss. Und der funktioniert eben knapp 15 Jahre nach dem Kinostart immer noch prächtig, was vor allem am ja sehr hohen Tempo liegt, dem authentischen Worldbuilding, dem simplen Worldbuilding gleichzeitig auch, aber vor allem eben auch am großartigen Cast, also das Timing sitzt, fast jeder Gag zündet und trotzdem hat man irgendwie schon das Gefühl, dass wir in einer gefährlichen Welt leben, in der eben auch die noch so am Anfang so witzig präsentierten Figuren dann auch tatsächlich Probleme mitbringen, sei es Vertrauensängste, Einsamkeit, eine verlorene Kindheit und mehr und das eben garniert mit so Sachen wie dem ja vielleicht besten Cameo-Auftritt der Filmgeschichte und das macht den Film letztendlich zu einer sehr tollen Horrorkomödie, die eben auch als Roadmovie funktioniert und die es auch problemlos mit Shaun of the Dead aufnehmen kann. Ich bin nicht so ganz entschieden wie du, André. Ich kann mich nicht entscheiden, welche der beiden Filme ich besser finde. Ist ein bisschen tagesformabhängig. Ich würde sie aber auch gleich bewerten. Also beide eine 4 von 5, beides sehr gute Komödien und sehr gute Zombie-Komödien. Also ich hatte auch wieder hier sehr viel Spaß und wollte gleich noch was zur Fortsetzung sagen, aber das machen wir, nachdem Theresa ihr Fazit abgegeben hat. Bin sehr gespannt.
Ja, ich kann mich vielen Sachen anschließen, die ihr schon gesagt habt, dass es irgendwie ein sehr schneller Film ist, den man so einfach schnell weggucken kann, dass die Figurenkonstellation mir prinzipiell gut gefällt, auch weil sie ungewöhnlich ist irgendwie. Und das hat mir auch gut gefallen mit den Hintergründen, die noch dazu bekommen haben. Mir hat auch gut gefallen, dass die Gewalt deutlich mehr war, als ich dachte, weil ja so ein FSK 16 Film, ne, das kann halt, hätte halt auch sein können, dass da halt fast gar nichts passiert, und war da doch erstaunt drüber, freudig erstaunt. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist eben ja diese bescheuerten Entscheidungen, zum einen diesen Freizeitpark einfach komplett zu übernehmen und Bill Murray da diesen Streich zu spielen, wo man sich dachte, ja gut, also ein bisschen konstruiert wirkt das auf mich schon. Und ich finde den tatsächlich gar nicht mal so lustig. Also ich finde ihn irgendwie komisch. Also, oder ja, also ich musste nicht laut lachen. Und ich musste nicht mal, ich musste schmunzeln an manchen Ecken. Und es gibt auch gerade so das mit der Regeleinführung und so, da waren ein paar Sachen, bei die ich auch irgendwie lustig fand, aber nicht so, dass ich jetzt wirklich hätte lachen müssen. Und es passiert mir schon auch manchmal, dass ich alleine auf meiner Couch sitze und richtig anfange zu lachen, auch wenn sonst niemand hier ist. Und das hat mir hier gefehlt. Und das fand ich ein bisschen schade. Irgendwie hat der Humor dann doch nicht gut genug bei mir gezündet. Obwohl ich jetzt trotzdem auch nicht sagen würde, dass es jetzt schlecht war. Aber irgendwas hat da gefehlt, um mich komplett anzusprechen. Und das hat mir, das ist halt tatsächlich sowas, was mir schon stark gefehlt hat. Wo ich jetzt aber auch nicht genau benennen kann, an welcher Ecke das halt schiefgelaufen ist, dass es bei euch funktioniert hat und bei mir nicht so richtig. Ja. Entsprechend bin ich am Ende bei 3,5 Sternen. Würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Vermutlich jetzt auch erstmal vor Shaun of the Dead nochmal, wenn ich nochmal Lust habe auf eine Zombie-Komödie, weil ja, den habe ich einfach schon häufiger gesehen. Und mal schauen, wie der jetzt so im Rewatch wäre. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht von dem Film.
Sehr gut, das freut uns doch. Ja, es gab ein Sequel, das haben wir hier auch schon mal so halb besprochen im Podcast. Ich habe es seitdem aber auch nicht mehr gesehen und werde es mir, glaube ich, vielleicht heute Abend sogar direkt nochmal ansehen, weil es in meiner Erinnerung, ich weiß, es kam bei nicht allen Leuten so gut an, aber für mich hat er fast genauso, wenn nicht sogar genauso gut funktioniert, wie der erste Film. Deswegen bin ich gespannt auf den Rewatch. André, hast du da eine Meinung zu? Ist deine Erinnerung da vom Sequel oder sagst du, ich muss den auch erstmal nochmal gucken?
Ja, so grob. Also tatsächlich habe ich ihn witzigerweise, weil natürlich neuer ist, aber trotzdem nicht mehr so gut im Kopf wie den ersten. Klar, ersten öfter gesehen. Ich hab den Nachfolger nur einmal gesehen. Ich fand den aber ganz gut. Also ich war überrascht doch, wie gut er ist. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem. Also es ist Angst, aber
war ja, so ein bisschen, aber für mich war es auch, als bei der Ankündigung dachte ich auch, okay, das ist vielleicht das unnötigste Sequel überhaupt.
Genau, das muss man nicht haben. Ne, so. Und dann war ich ein bisschen versöhnlich, dass es halt Ruben Fleischer wieder macht. Da war ich so, ja, okay, gleicher Cast, ja, okay. Das heißt, da macht sich jemand Gedanken. Es ist nicht nur den Namen nehmen, was Neues machen, sondern okay, es ist der gleiche Regisseur, gleiche Charaktere, es ist wirklich eine Fortführung, alle machen wieder mit. Mal abwarten. Und dann fand ich ihn wirklich am Ende gar nicht schlecht. Und ich hab ihm 3,5 gegeben auf Box, so, aber ich müsste ihn echt noch mal gucken. Aber ich fand ihn auf jeden Fall unterhaltsam, ja. Weil er eben auch, glaube ich, wenn ich in Erinnerung habe, er hat einfach viel vom ersten aufgegriffen, ist irgendwie weitergeführt. Das heißt, die Formel war irgendwie wieder die gleiche, eben, aber mit eben neuem Gewand irgendwie. Aber ja, wie gesagt, im Detail tatsächlich habe ich nicht die großen Erinnerungen an ihn, so Detailszenen.
Ja, und ergänzt es ja auch gut, ne? Hier, wie heißt sie denn noch? Quasi, sie ergänzen noch den Maincast. Wie heißt denn die Schauspielerin? Da kommt doch noch eine Figur dazu und die fand ich eigentlich ziemlich witzig.
Achso, hier Zoe Deutsch, wie heißt
sie? Ja, genau, ihre Figur fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Und ist das nicht auch der Film, genau, wo sie ja quasi, Luke Wilson spielt er ja noch mit, hier Albuquerque, genau, und sein Wingman, die ja quasi das Pendant darstellen zu Tallahassee und zu Columbus. Stimmt. Das ist schon alles ganz witzig gemacht dort da mit diesem ja, ich weiß auch nicht mehr.
Mit
Rosaria Dawson hat doch da dieses,
genau,
ist es nicht Elvis? Dawson,
genau, ja.
Elvis, das quasi das Wohnhaus von Elvis oder irgendwie sowas. Ja. Wo sie sind, genau. Tallahassee wollte ja nicht unbedingt dahin, irgendwie war, ja, vielleicht machen wir den nochmal irgendwann den Film.
Wie gesagt, im Detail weiß ich echt noch wenig, aber ja, stimmt, mit diesen Abziehcharakteren, die dann genau das gleiche verkörpern, auch kein neuer Gag, aber war ganz witzig.
Ja, ja, es kommt, langsam kommt die Erinnerung zurück, ja. Ich habe auch mal, ich weiß nicht, es gibt ja auch, ich glaube, 2 oder 3 kleinere Zombieland Games, ich weiß nicht, ob ihr die mal gespielt habt, ich habe mal eins gespielt, das war, glaube ich, sogar im Zuge des zweiten Films, Zombieland Double Tap heißt heißt das Spiel, glaube ich. Das ist so ein Top-Down-Shooter, den fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Habt ihr irgendwie Kontakt gehabt zu den Spielen mal? Wahrscheinlich nicht.
Gar nicht.
Nee, aber der zweite Teil von Zombieland heißt auch Double Tap, ne? Nicht, dass du das jetzt verwechselst.
Ja, aber ich glaube, das Spiel heißt auch so.
Okay, das heißt
das
auch
so. Das Spiel heißt Double Tap Road Trip.
Ja, ah, so, okay. Genau. Ja. Mhm.
Nee, genau. Habe ich tatsächlich nichts von gespielt und gehört.
Okay, aber dann sei es hier erwähnt, gibt es und ist jetzt aber auch nichts großartig Relevantes. Okay, wunderbar. Dann haben wir das hinter uns gebracht, klingt drastisch, weil wir waren ja alle doch eher angetan vom Film. Aber hinter uns gebracht ist vielleicht ein guter Wink mit dem Zaunfall zur nächsten Woche, denn dann reden wir über 13 Geister, über die 2001er Version dieses Stoffs. Und da habe ich schon ein bisschen Angst vor, André. Ich weiß nicht, es ist auch, glaube ich, in dem Fall nicht so super lange her, dass ich den mal nochmal rewatched habe. Und ich glaube, er ist auch gar nicht so schlecht, aber ein bisschen Angst habe ich schon.
Ich muss sagen, echt, ich bin super gespannt. Ich habe echt Bock, weil den habe ich wirklich lange nicht gesehen. Und ich weiß, ich fand ihn damals cool, weil ich halt die verschiedenen Geister cool fand, einfach, die sich da ausgedacht haben. Das weiß ich halt noch. Ich fand ihn damals echt cool. Ich weiß aber überhaupt nicht, wie der gealtert ist. Also deswegen, ich bin selber sehr gespannt. Das wird echt ein spannender Rewatch. Den wollte ich schon lange mal wieder gucken und immer, ja, einfach durchgemacht. Jetzt kommt der Anlass. Und da bin ich wirklich, wirklich gespannt, wie der gealtert ist.
Therese?
Ich habe den tatsächlich letztes Jahr das erste Mal geguckt. Also, ich habe den noch ziemlich gut im Kopf. Und bin gespannt, jetzt trotzdem, auch wenn jetzt nicht viel Zeit dazwischen liegt, wie er dann wirkt, wenn man schon die Story im Grunde genommen kennt. Ist ja auch manchmal gar nicht verkehrt, so Filme gar nicht so weit auseinander nochmal zu schauen. Und hatte damit keine verkehrte Zeit. Und ja, mal schauen, werden wir nächste Woche genauer drüber reden.
Ja, mal gucken, wie es ist, wenn man den wöchentlich gucken muss, ob es dann auch eine gute Zeit ist.
Ich weiß jetzt halt schon, dass es super schwierig wird mit Shan Elizabeth, die halt ernst zu nehmen in einem richtigen Horrorfilm durch ihre ganzen Scary-Movie-Geschichten und so. Das ist immer wieder, da merkt man immer, dass sowas richtig, SchauspielerInnen prägen kann dann irgendwie, auch bei Rewatches. Mal schauen, wie das funktioniert.
Ja, ist tatsächlich so, aber vielleicht ist das auch ein Scary-Movie-Ding, weil bei Anna Faris geht mir das ähnlich.
Ja. Mal schauen, ja. Bin sehr gespannt.
Wir schauen uns das an. Wunderbar. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr dieser Episode wieder beigewohnt habt. Und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns dann genau eben mit den 13 Geistern in der nächsten Woche wieder. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin checkt unseren Discord-Channel aus, checkt unseren Steady-Kanal aus. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.